Brisant.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Allianz Brisanz, dieses Mal ein Spezial. Es geht nur um den HSV. Deswegen, Ole ist heute nicht mit dabei, aber schöne Grüße übrigens. Ich glaube, der isst gerade eine Bratwurst und baut Technik auf. Aber ich habe mir natürlich trotzdem einen Gesprächspartner hier eingeladen. Und es handelt sich um Timo Horn, dem ehemaligen Supporters-Chef. Ja, Timo, hallo und würdest du dich vielleicht einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen? Denn ich glaube, es kann ja ein paar Grüne geben, die noch nicht von dir gehört haben. Ja, erzähl mal, wie bist du überhaupt zum HSV gekommen?
Ja, moin, ich bin Timo, heute mal bei Allianz ohne Brisanz. Ich bin 45 Jahre alt, komme aus Buxtehude, war tatsächlich bis 2021 6,5 Jahre lang Abteilungsleiter vom HSV Supporters Club. Und ja, meine HSV-Karriere begann im zarten Alter von 3 Jahren, wo ich mit Papa an der Hand dann das erste Mal Richtung Stadion gegangen bin. Und das war 1981, für alle, die rechnen können. Wie bin ich zum HSV gekommen? Klassisch mit Papa an der Hand. Meine Eltern haben damals in den 80er Jahren eine Wurstbude quasi im Volksparkstadion gehabt. Da bin ich dann als Kind immer mit, war dann schon in der alten Haupttribüne, da gab es einen Kindergarten, da war ich aber nur einmal, da durfte man das Spiel nicht gucken, das fand ich dann blöd. Und war sonst aber immer da und eigentlich bei den Heimspielen seit frühester Kindheit immer schon dabei, tatsächlich. Ja, genau. Gibt es sonst noch was? Also tatsächlich der Einstieg bei mir war dann, also das erste, wo dann wirklich so richtige Erinnerungen sind, war dann mit 9 Jahren, da ist mein Vater und also meine Familie mit mir nach Berlin gefahren zum Pokalfinale. Da durfte ich dann beiwohnen und so, da, das ist so die Zeit, wo eigentlich so die ersten Erinnerungen auch präsent sind, ne? Tatsächlich. Das vorher, ich weiß, dass ich da war, aber wenn du mich dann am Spiel fragst, wird schwierig. Aber so die ersten, das war so das Halbfinale oder das, was war das, Achtelfinale, glaube ich, damals irgendwie im Pokal gegen St. Pauli, das 5-0, dann das Spiel in Berlin, dann gab es das 100-Jahre-Jubiläumsspiel gegen Neapel mit Maradona, da saß ich auf der Haupttribüne, das weiß ich auch noch.
Oh ja.
So, das waren so die Anfangszeiten, die ich so, wo auch die Erinnerung auf jeden Fall noch präsent ist.
Ja. Ja, ich bin ja Jahrgang 75. Mein Einstieg war so tatsächlich Anfang der 80er, aber ich aufgrund der geografischen Distanz, ja, ich bin ja im Friesland hier, ich bin ja quasi im Werderland hier unterwegs, habe ich auch ganz lange eigentlich immer nur das Ganze entweder am Fernsehen, also was es damals natürlich gab, irgendwie Sportschau, so um 18 Uhr, weißt du, also die Kurzberichte, oder ja, eben ja, genau. Im Sportstudio oder natürlich auch ganz legendär in der Bundesliga-Konferenz.
NDR 2.
Genau, verfolgt die ganzen Sachen und also mein Stadionerlebnis war tatsächlich erst dann auch in den 90ern. Aber bevor wir zu den 90ern kommen, hatte ich tatsächlich überlegt, mal so als Einstieg vielleicht so, für mich ist ja irgendwie so ein bisschen dieser Bruch tatsächlich nach dem DFB-Pokal, sozusagen dieser schleichende kleine Niedergang. Das war ja eigentlich so bis 87 lief es ja eigentlich immer ganz, ganz vernünftig so dann mit dem Pokal. Und dann kam ja so diese Chaosphase quasi, ich sag nur Pralia, Magath als Manager und dann kam ja auch diese unfassbar vielen Trainerwechsel zustande. Wie hast du das so in Erinnerung? Ich kann dazu vielleicht gleich nochmal eine Anekdote sagen.
Magath kam ja schon 86, glaube ich, als Manager. Ne? Der war ja Manager beim Pokalsieg.
Ja.
Das war so klassisch. Ne? Also es gab dann einen großen Umbruch, 87. Ernst Happel ging. Also ja, ich weiß nicht, damals glaube ich auch schon aus gesundheitlichen Gründen. Auf jeden Fall war seine Mission dann ja vielleicht auch erfüllt. Insgesamt hatte der HSV 10, 11, 76 fing das Jahr an, 75, 76, 11, 12, extrem erfolgreiche Jahre. Und dann kam dieser Umbruch, ne? nach den ganzen Trainerlegenden und dann zuletzt Ernst Happel. Günter Netzer war dann weg. Günter Netzer war dann schon weg, ne? Der
war weg.
Magath kam nach Netzer, ne?
So, genau.
Dann ging der Manager, dann ging der Erfolgstrainer und dann kam Josip Skoblar aus Jugoslawien als Trainer. Richtig. Der brachte Laden prall ja mit, dazu kann ich auch eine spannende Anekdote erzählen,
Oh,
weil
unbedingt, bitte, unbedingt.
ja, also es ist gar nicht so spannend, aber er hat eine Ferienwohnung in Kroatien tatsächlich und ein
Na.
Bekannter, ein guter Freund von mir, HSV-Fan, der fährt da jedes Jahr in Urlaub zum Laden. Und der ist eng
Wirklich?
mit ihm befreundet tatsächlich, ja.
Das ist ja was, weil ich hab tatsächlich mal vor einem halben Jahr da so gegoogelt, was der eigentlich macht. Ich habe irgendwie nur gesehen, der war noch mal irgendwie wie Torwarttrainer oder so und habe mich immer mal gefragt, weil ich würde unfassbar gern von dem mal so ein O-Ton noch mal so hören, so wie, weil der war ja wirklich, ich sag mal aus damaliger Sicht, der wurde ja wirklich auch, ich meine, er hat natürlich auch unfassbar schlechte Spiele da gehabt, ne? Aber
Das war wild.
ja. Na, was so mit dem passiert ist, der Fliegenfänger der Nation, ich kann mich da noch dran erinnern. Also, ja, das ging schon hart zur Sache.
Ja, die Laden Praia-Geschichte ist, also ich habe dann, lustig, ich habe das, als ich das erste Mal eben, ist bei Facebook immer sehr aktiv, der
Ja.
Kollege, der dann war beim Laden Praia und stand da irgendwie auf dem Balkon von seinem Ferienapartment und ich habe dann drunter kommentiert, hoffentlich hält der Balkon besser als der Vermieter. Habe ich auch gleich von Laden Prall ja dann eine Antwort bekommen, ich soll nicht so frech sein. Hat er Gott sei Dank mit Humor genommen.
Ah.
Und
Ja.
das ist dann schon lustig. Und ja, so die ein oder andere indirekte Geschichte, ich glaube, da ist damals auch nicht alles ganz gut, ganz sauber gelaufen. Und er hatte ja auch gute Spiele, aber wenn du gleich das erste Spiel gegen
Bestimmt.
Bayern irgendwie, glaube ich, 6-1 auf die Nase kriegst,
Genau.
das ist natürlich, wenn du an heutige HSV-Ergebnisse denkst, denkst du, ja, mit 6-1 in München, das ist ja alles ganz okay. Aber
Ja.
damals war es halt die Klatsche des Jahrhunderts, so kannst du nicht
Ja.
verlieren, ne? Also,
Ja.
wir waren Pokalsieger,
Genau.
im Supercup mussten wir Uli Stein dann opfern, der ging dann weg nach dem legendären Faustschlag gegen Wegmann.
Richtig.
Ja, und dann fährst du nach München irgendwie und kriegst da 6 Dinger, das war zu der Zeit ja völlig ungewöhnlich.
Absolut, das weiß ich auch noch. Das war
Da
so.
war man ja mehr als auf Augenhöhe. Eigentlich war man ja, ich glaube, von 81 bis 87 waren wir in den 6 Jahren oder 7 Jahren waren wir, glaube ich, 5-mal Meister oder Vizemeister, ne? Also da waren
Ja,
wir immer eins oder zwei.
genau.
So, das ist halt, also ich glaube, kannst du 79 noch mit reinzählen. Also in den 8 Jahren warst du, glaube ich, 5 oder 6 Mal Meister oder Vizemeister. Also da waren wir eigentlich die erfolgreichste Mannschaft in Deutschland, ne?
Ja. Ja, also
Und
für
dann
mich
kriegst du
war das,
6-1 in München und dann ist
ja.
natürlich schon mal gleich vorbei.
Da gab es ja auch noch dieses 8:2 in Gladbach, glaube ich, auch noch. Ne? So,
Ja, aber
so,
da
so
stand er
aus.
ja nur zur Hälfte im Tor. Da kam
Genau,
ja, da kam
da
Stibusch
kam
und
ja
dann
Ritsch.
Richard Goltz.
Ja, über den müssen wir auch noch gleich mal sprechen, kurz. Weil das war
Ja.
natürlich so meine, zu der Zeit bin ich selbst, also ich war selbst zu der Zeit aktiv, hier in meinem sozusagen lokalen Fußballverein, war eigentlich ein ganz guter Stürmer und dann ging es dann los, wir hatten keinen Torwart mehr und dann. Ich war zu der Zeit auch schon ein großgewachsener Junge und dann hieß es nur, wer ist denn hier der Längste? Und das war ich und dann musste ich ins Tor. Und da
Ja.
war tatsächlich, das war so ein bisschen so, glaube ich, die Zeit tatsächlich nach dem Supercup-Spiel. Da ist ja Ritschi, der hat ja das erste Spiel dann auch gemacht, glaube ich, gegen Schalke 5:2. War,
Kann
glaube ich,
sein,
so,
ja.
ja, und da mit dem habe ich mich so identifizieren können zu der Zeit. Das war so, der hat mich dann also geprägt. Ne? Also für mich war der, lag der immer so ein bisschen näher als Uli. Obwohl Uli natürlich eine ganz andere Bilanz hat. Das ist ja, also ich sag mal, von den Titeln her ist das natürlich eine ganz andere Kategorie, aber
Ja, für
da
mich
konnte.
war immer Uli Stein war immer mein großer Held. Das war
Ja.
immer, also ich hatte meinen Lieblingsspieler in den Ende, also 87, ich weiß noch, das war Miroslav Okonski. Weil der, was der am Ball konnte, also in meiner kindlichen Erinnerung habe ich sowas natürlich auch nie wieder gesehen. Selbstverständlich
Ja.
gab es wahrscheinlich hunderte bessere Kicker auf diesem Planeten seitdem, aber der war damals für mich unantastbar so. Und als Torwart Uli Stein fand ich immer cool, weil der auch. Das war auch einfach so ein Typ, ne? Also nicht nur diese Geschichte da in Mexiko mit dem Suppenkasper und so, aber
Ja.
ich weiß noch, ich habe mir von dem irgendwann mal, das war mal nach dem Spiel im alten Volksparkstadion in der Haupttribüne, da kamen die dann immer irgendwann die Spieler. So, und dann bin ich dahin und dann hat er mir ein Autogramm auf dem Arm geschrieben mit dem Edding. Und hat gesagt, Alter, du
Geil.
wäschst dir nie wieder den Arm. Und das kontrolliere ich nächstes Spiel. Und das
Ja.
ist bei mir so präsent im Kopf hängen geblieben. Ne?
Ja.
Da habe ich von meiner Mutter ein bisschen Ärger gekriegt, dass ich mir den Arm nicht mehr waschen wollte.
Ja, das will ich auch sagen, ist ein typischer Uli, ne? Ja, also
Ja,
das passt.
total.
Ja, er hat natürlich polarisiert, so, ne? Das kann
Tut
man.
er ja heute noch, wenn er gefragt wird.
Absolut,
Weil ich
ja.
finde das auch, selbst wenn ich dann auch nicht immer einer Meinung bin und denke, muss der jetzt seinen Senf dazu geben. Ich finde es aber gut, dass es Leute gibt, die nur eine klare Meinung haben heutzutage.
Ja,
Ist
auf
gerade
jeden
im
Fall.
Fußballbusiness sehr wenig geworden.
Das stimmt, auf jeden Fall. Gut, gehen wir mal dann tatsächlich in die 90er rein. Ich habe den Podcast ja quasi so ein bisschen umschrieben. Ist das jetzt im Rückblick eher Tristesse oder tatsächlich auch eine Zeit des Aufbruchs gewesen? Oder gab es auch magische Momente? Wenn du sagst, so mal erstmal allgemein vielleicht, so wenn du das zurückblicken, viele sagen ja, das waren so die grauen Jahre des HSV, aber ich sag dann auch immer, ja, aber wir haben auch in der ersten Liga gespielt und zeitweilig ja auch europäisch zu dieser Zeit. In der Wahrnehmung ist es aber ja tatsächlich so, dass es eher so eine, man denkt immer so, Uerding und Wattenscheid, 8000 Zuschauer, ne? So da hat man irgendwie so ja. im Kopf. Ja, wahrscheinlich hast du sowas erlebt.
Ja, das habe ich natürlich, habe ich es erlebt, ja tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, wir hatten damals einen Schnitt von, ich weiß nicht, manchmal 16.000, 18.000. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber so sowas in der Richtung. Und ich meine, da war immer auch ein Spiel mit Bayern München bei, wo 63.000 im Volksparkstadion waren. Ne? Also ja, dann kann man genau. sich ausdenken, was dann so bei den Spielen. Und wenn Bremen kam, waren ja auch 30.000, 40.000 da. Mhm. So, und dann kann man sich ausdenken, was dann bei Spielen war, wenn der FC Homburg kam oder Wattenscheid 09 oder Bayer Uerdingen. Ne? Und das ist FC Homburg ja gerade... musste ich dran denken, als sie jetzt gegen Darmstadt gespielt haben im Pokal.
Richtig.
Ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, aber da gab es damals einen großen Skandal, weil die das erste Mal eine Trikotwerbung von Kondomen hatten mit London.
Ja, yeah. ne? Ich weiß London noch, genau.
London-Kondome so. Ja. Und das ist, da war ich, und das ist ja auch eine witzige Anekdote, da war ich ein kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt war ich da. Dann war das 91, 92 sowas, ja. Das war ich 13, 14 vielleicht oder so. So, und komme vom Dorf ja auch irgendwie und völlig unbedarft. Und dann haben die mich da irgendwie vom NDR oder was, haben die mir so ein Mikro vors Gesicht gehalten. Was meint ihr denn dazu? Ich wusste überhaupt nicht, wovon der redet. Ne? Ich weiß gar nicht, was das ist. Und habe einfach das nachgesammelt, was der vor mir da ins Mikro gesammelt hat.
Ja, geil. Ja, ich kann mich daran erinnern.
Ja. Das ist echt lustig.
Dazu habe ich auch eine Anekdote, weil meine ersten beiden Fußballspiele, die ich im Stadion erlebt habe, das war tatsächlich, das war zum einen Anfang der 80er Jahre ein Spiel in Bremen, weil natürlich hier alle Werder-Fans sind und mein Vater hat mich, glaube ich, da sind immer Busse gefahren, ne? Samstags irgendwie nach Bremen und da war ein Spiel, glaube ich, Werder Bayern, glaube ich, sogar mit Jean-Marie Pfaff noch im Tor und so und ich glaube, das hat Werder gewonnen mit Rudi Völler noch oder sowas, 4-3. Aber das hat mich trotzdem nicht irgendwie mitgezogen, sondern ich war zu der Zeit schon also wirklich gefestigt, obwohl ich erst 6 oder 7 war, hatte schon HSV-Schweißbänder und so und es hat mich nicht umgepolt zum Werder-Fan. Das finde ich immer noch gut. Und das zweite
Spiel. Das ist auch sehr, sehr charakterstark. Das Zeug von Charakterstärke auf
jeden Fall. Und das zweite Spiel, wir sind immer nach Bayern in den Urlaub gefahren und da waren wir dann in der Nähe von München und haben uns dann mitten in der Woche, am Mittwoch, glaube ich, nämlich genau, da sind wir nämlich beim FC Homburg, ein Spiel bei FC Bayern gegen FC Homburg angeguckt und dann im Olympiastadion und das war so wie beim HSV dann auch so ähnlich, 10.000 Zuschauer oder so im großen Olympiastadion, ein unfassbar langweiliges Spiel und 1-0 durch Ludwig Kögel. Ein Freistoß in der 80. Minute. Ja. Also es war auch, hat mich dann auch nicht geflasht. Ne?
Das hast du aber nochmal nachgeguckt, so, ne? Wer das Tor geschossen hat. Und
nee, das weiß ich tatsächlich.
Welche Minute, ne?
Eine Minute nicht. Ja, es war ganz also relativ zum Ende hin, aber die genaue Minute weiß ich jetzt nicht. Aber
es gibt immer so Sachen, die bleiben einfach im Kopf. Das ist total verrückt. Ne? Genau. Und was ich wirklich faszinierend finde, ich habe es jetzt gerade gestern wieder gelesen, als dieses Jubiläum war, 60 Jahre erster Pokalsieg oder was, am HSV, wo dann irgendwie. Wo die davon geredet haben, dass im Niedersachsenstadion, was war das, 63, ne? 76.000 Zuschauer oder so waren.
Ja.
Völlig wahnsinnig. Und dann hast du echt so die 90er Jahre und auch die 80er, wo die Vereine echt super erfolgreich waren. Und da hast du dann vor irgendwie 10.000, 20.000 Leuten gekickt, da, ne?
Ja. Genau.
Das ist ja total, also das ist völlig verrückt.
Absolut, absolut. Kann man gar nicht irgendwie nachvollziehen. Und heutzutage, wenn du siehst, also oder der HSV in der letzten
Heute
Saison.
Heute platzen die auch wieder aus allen Ecken, aus allen Nähten die Stadien.
Ja. Die Saison 1990 begann aber, oder 91-90 begann ja aber ja eigentlich relativ gut. Ich habe nochmal geguckt, da ist der HSV ja sogar europäisch gelandet auf Platz 5. Und das lag ja vor allen Dingen daran, dass wir, glaube ich, dann im Osten zugegriffen haben, nämlich mit Thomas Doll und Wuschi Rode, ne?
Ja. Kannst du dich? Und dann kam noch aus, ich glaube aus Frankreich oder so, der Verteidiger Waldemar Matyschik.
Matyschik, genau. Richtig. Der und an, Die Saison habe ich zum Beispiel noch sehr gut in Erinnerung und das weiß ich auch, dass die sehr, sehr mitreißend war. Also das begann ja eigentlich wieder ganz gut, ne? In dieser Phase.
Ja, das hatten wir mit, weil war der Trainer Gerd Volker Schock noch, oder? Oder kam da schon Egon Cordes, der kam dann danach, ne?
Der kam danach und das war ja irgendwie, der wurde dann von Benno Möhlmann, glaube ich, abgelöst, ne?
Der wurde, ja, das glaube ich, ja, genau. Ja. Und der war ja lange da dann, tatsächlich.
Genau.
Ja, die 90er, du sagtest vorhin so Tristesse. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an mehreren Faktoren. Der eine ist natürlich, dass wir aus einer unfassbar erfolgreichen Zeit kamen.
Ja.
Also eine erfolgreiche Zeit, die, ich glaube, in Deutschland über so einen langen Zeitraum nicht so viele Vereine hatten. Also die Gladbacher vielleicht in den 70ern, die Dortmunder natürlich irgendwie, die Bayern ist klar. Aber dann ist, glaube ich, auch schon der HSV mit den 12 Jahren, was ich sagte, von 76 bis 87, von 75 bis 87, diese lange Zeit so erfolgreich zu sein, gab es halt nicht so viele. Und dann kommen halt die 90er, wo du halt, ja, ich glaube, die Saisons, wo wir unter den ersten 10 waren, das war nicht so viel, ne?
Nee, ich glaube zwei.
Die dann oder ja eigentlich erst wieder als Pagelsdorf kam. Das ist die Magath-Saison dann
Ende der Magath-Saison, ja. Die, genau, richtig.
Und, ja. Und dann erst wieder mit Pagelsdorf ging das wieder aufwärts. Ne? Und das war, das ist genau. Natürlich dann, so ein Verein, der aus so einer Ära kommt, ist das natürlich pure Tristesse. Und dazu passt natürlich dann der Zuschauerschnitt irgendwie, wenn du dann im Volkspark in einer riesigen Schüssel gesessen hast.
Ja.
Und konntest du da quasi ein Zelt aufschlagen auf der Tribüne. Ne?
Ja, richtig, genau. Zum Stadion kommen wir gleich. Ich möchte mal erstmal mit dem Thema Spieler anfangen. Also ich habe natürlich eine Reihe von Spielern, so die, ich würde gerne mal immer so ein bisschen, wir müssen jetzt nicht über jeden episch uns ausbreiten, aber für mich gibt's so bestimmte Spieler, so die sind für mich so die absolute Fraktion, die sind für mich, die verbinde ich total mit den 90ern und, da kommen dann auch so gewisse Assoziationen hoch, also im Positiven.
Und, im Positiven wie im Negativen wahrscheinlich.
Im Negativen, aber auch vielleicht im Skurrilen so ein bisschen. Und also ich, wie gesagt, Golz habe ich schon erwähnt, er war für mich halt auch so ein Spieler, der immer da war, irgendwie dann bis Jahr irgendwie 98, schon als Jugendspieler ja da war und fassbar viele Spiele gemacht hat. Und dann weiß ich auch noch, dieses erste Spiel, wo er dann, glaube ich, den Elfmeter vom Butt gehalten hat. Und das war so der erste Moment, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen fast mich gefreut habe, weil ich wusste genau, er war ja mit dem Herzen, ist er ja auch bis heute noch eigentlich so absolut dabei oder absoluter HSVer.
Beim HSV oder als Jugendtrainer sogar.
Genau. Und ich weiß auch noch die Szene, wie danach die ganzen Spieler und Hermann Rieger alle auf ihn zugelaufen sind und ihm da ja auch so ein bisschen fast gratuliert haben. So, das weiß ich noch, dass mir das so ein bisschen so fast sentimental, dass ich einen sentimentalen Moment da sogar hatte. Aber ich möchte mal vielleicht noch ein paar andere Spieler nennen, also die für mich zum Beispiel wichtig sind. Und dann würde ich gerne von dir wissen, wie du die empfindest und welche Spieler für dich so in den 90ern.
Ja, da bin ich sehr gespannt.
Wegweisend waren. Also für mich ist natürlich so dieses Gespann im Sturm Ivanauskas und Behrmann auch extrem prägend gewesen. Ich weiß noch, wie Ivan kam, und da werden wir auch gleich nochmal auf dem Spiel eingehen. Aber so diese Gestalt, und dieses Auftreten und dieses Energische, das hat mich also doch sehr beeindruckt, auch wenn das vor 10 oder 20.000 Zuschauern stattfand, aber das war schon ein Spieler, der mitgerissen hat. Also für mich auf jeden Fall. Behrmann ja eher so ein ruhiger Vertreter, aber der einfach unfassbar irgendwie effektiv war. Ne? Der ja immer nur das Problem mit den Verletzungen hatte. Wie hast du
leider dann am Ende, ne? Leider dann am Ende dieses riesige Verletzungspech. Ja. Und er wirkte halt aufgrund dieser Schlaksigkeit immer auch so unbeholfen, ne?
Genau.
So schlank und aber lang und so lange dünne Storchenbeine irgendwie.
Ja.
Aber was für ein geiler Stürmer. Also, und vor allen Dingen dann auch, ne, dann kommt Bayern München und will 5 Millionen zahlen, was damals eine Summe war, die man heute wahrscheinlich mit 50 Millionen vergleichen könnte oder was.
Genau. So,
und er sagt aber, nee, ich bleibe beim HSV und das ist natürlich legendär, ne?
Richtig. Absolut. Geil. Ich kann mich an die Schlagzeilen erinnern, da dass Uli wollte ihn noch nach Bayern lotsen, ne?
Ja.
Genau. Ja, also die beiden, die habe ich natürlich sofort auf dem Schirm, wenn ich daran denke. Und bin ich auch, also was für mich so ein Dauerbrenner ist, immer gewesen, aber der völlig unterbewertet in meiner Wahrnehmung ist es ja irgendwie Lumpi Spörl, oder?
Ach, Lumpi Spörl, das ist halt, es gibt immer so Sachen, das war mein erstes Trikot, was ich mir gekauft habe, wo ein Name hinten drauf war. Also das war ja auch dann die erste Saison, wo dann die Namen kamen. Das muss ja irgendwie so 94 gewesen sein oder so.
Ja.
Als dann die Nummern, die festen Nummern vergeben wurden, vorher wurde ja bis 1 bis 11 durchnummeriert für die jüngeren Zuhörer dieses Podcasts. Also es gab tatsächlich auch Zeiten, wo es keine festen Nummern bei den Spielern gab. Und das war, da war Lopi Spöll der erste, mein erster Rückenprint auf dem Trikot tatsächlich, auf dem was waren das? Ulsport, glaube ich, mit Hyundai-Werbung. Und genau. Ich erinnere mich ja immer noch an dieses Transparent, was im Volkspark hing, Lumpi Internationale oder
ja.
Lumpi Nationale, glaube ich.
Ja.
Lumpi Nationale schon, glaube ich. Völlig, ja, geiler Kicker einfach. Also so in meiner Erinnerung einfach
ja.
Schon eine Vereinslegende irgendwie.
Ja, aber irgendwie so finde ich auch, aber so er wird eigentlich, also selten, sage ich mal, irgendwo so zumindest in irgendwelchen offiziellen Anlässen oder irgendwie Postings oder was auch immer, wenig sozusagen, wahrscheinlich liegt es auch an dieser, weil es diese Phase war, weil da einfach nicht so viel passiert ist, aber für mich war es so ein absoluter, der hat eigentlich immer abgeliefert, so, also ich kann mich ja so, natürlich hat er wahrscheinlich auch schlechte Spiele gehabt, ich habe ja auch nur immer sozusagen relativ viele Zusammenfassungen, aber er war für mich immer so ein Dauerbrenner und da gibt's ja noch so andere Recken, zum Beispiel Hartmann und Fischer. Ne, oder die waren ja auch
Sexmaschinen.
Ja, richtig, genau.
Ist das so ein Spitzname?
Ja, genau, ja. Ich kann mich auch erinnern.
Jürgen Hartmann, der war echt immer so in Erinnerung und da tue ich ihm wahrscheinlich auch total Unrecht mit. Aber ich fand immer, der konnte den Ball weiter stoppen, als so manche ihn geschossen haben. Also das war immer, also das ist so meine Erinnerung, ne? Obwohl ich das überhaupt nicht fundiert ist, aber.
Ja, das fundiert so, muss das nicht sein.
Ja. Damit verbinde ich immer Jürgen Hartmann mit immer versprungenen Bällen.
Also für mich war das auch irgendwie so, in meiner Wahrnehmung ist es natürlich auch verschroben vielleicht, auch so ein Konstanter irgendwie, aber mag mich auch irren. Aber dann hatten wir ja noch diese Episode Letschkow, ne, da wollten wir vielleicht auch nochmal kurz drauf zum Sprechen kommen, der ja irgendwie auch eigentlich sehr gut startete und dann irgendwie irgendwann, glaube ich, und war das sogar schon unter Magath, ich weiß es nicht mehr, dann irgendwie nicht mehr gespielt hat und dann ja eine ganz komische Karriereweg genommen hat, glaube ich.
Ja, Letschkow war, glaube ich, vor Magath. Ich weiß gar nicht,
ja,
wann er gegangen ist. Kann sein, dass er unter Magath dann gegangen ist irgendwie.
Ja.
Aber der kam ja Anfang der 90er und dann kam ja sein goldenes Tor bei der WM 94. Da kann man, glaube ich, froh sein, dass es da noch kein Twitter gab und keine Social Media. Und ich glaube, es gab so schon, also so auch in der Presse, wirklich ja schon Anfeindungen gegen den Spieler, ne? Der einfach bei der WM seinen Job gemacht hat. So.
Ja, ich muss auch sagen.
Ich fand ihn immer spitze. Ich fand, das war auch, also ich meine das natürlich auch mit seiner, ich weiß was, der war ja auch noch jung, Profifußballer mit Mitte 20, aber irgendwie, wenn ich an Jordan Letschkow denke, habe ich irgendwie das auch ein bisschen das Gesicht von Gorbatschow immer so vor Augen mit seiner Stirnglatze und irgendwie seinem Leberfleck da irgendwie auf der Stirn. Das hatte Letschkow, glaube ich, gar nicht, aber so rein optisch fand ich die immer total vergleichbar. So wirklich Wiedererkennungswert groß und super Fußballer auf jeden Fall.
Ja. Hatte ja auch seinen Kollegen Hubchev dann ja auch nochmal zum HSV. Hubchev,
da hat mit
diese Achse,
glaube ich. Dann gab es auch Pavel Dotschev, gab es auch noch.
Also. Gab es auch noch, genau. Da hatten wir so eine bulgarische Phase. Richtig. Ja. Also ich muss ja sagen, dass dieses Tor bei der WM, da habe ich mich ja eigentlich fast so ein bisschen innerlich auch gefreut, weil ich weiß noch, dass die 90er WM, die hat mich völlig mitgerissen. Da war ich also wirklich, habe ich mich total gefreut, dass Deutschland Weltmeister wurde. Und die 94er WM, da weiß ich schon, da gab es bei mir schon so einen emotionalen Knick. So irgendwie war ich da nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob es war da nicht schon Berti Fuchs Trainer? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber das hat
ich
mich.
Ich glaube auch. Wer war denn der Trainer?
Ich glaube, Berti war das.
Wer war denn? Ja. Ist Berti Fuchs 92 mit uns Vize-Europameister geworden gegen die
Dänen, ne? Genau, 90 ist ja Franzl und hat er dann gesagt, so, er hat alles erreicht und jetzt kann Berti übernehmen. Und das war so emotional schon, irgendwie war ich da schon raus so ein bisschen. Und dann als dann Letschkow so, weil in der Nationalmannschaft hatten ja Hamburger immer so einen schweren Stand, so ein bisschen, hatte ich immer so den Eindruck. Also es war ja immer so selten, alle paar Jahre kam da mal ein HSV-Spieler rein und war irgendwie keiner dabei. Aber bei den Bulgaren waren dann eben zwei HSV-Spieler dabei. Da hat man tatsächlich so ein bisschen mitsympathisiert. Und ich weiß auch noch, als das Tor fiel, dass ich mich so fast so ein bisschen innerlich gefreut habe. Aber da, ich weiß nicht, auch noch, dass ich einen schweren Stand hatte bei meinen Freunden. Ja. Das kann ich mich dran erinnern, ja. Genau. Ja, welche Spieler sind denn für dich so?
Ja. Also für mich für mich sind tatsächlich so die für mich so Legenden waren, sind natürlich Doll und auch in Verbindung die Saison, die er gespielt hat mit Jan Furtok zusammen. Das war für mich so ein Dreamteam da vorne.
Ja.
Furtok, glaube ich, vorher immer nur, weiß nicht, 5 bis 8 Tore geschossen. Und als Thomas Doll kam, hat er so die Torjägerkanone geholt, glaube ich, mit 20 oder 21 Treffern oder zumindest knapp dran gescheitert. Ich glaube, Jürgen Wohlfahrt hat ihm noch ein Tor weggenommen oder so. Aber sehr, sehr dicht dran. Das war, fand ich, toll mit denen. Jörg Alberts. Jörg Alberts, der Co-Mann vom Rhein, wie er damals genannt wurde, weil er
ja, der im Hammer.
Schuss wie ein Hammer hatte. Das war auch, das ist auch einer von meinen, an die ich immer denken muss, an den 90ern. Und dann ist tatsächlich auch noch einer, der dann, das war damals der Capo, das war sofort mein Lieblingsspieler, weil ich ihn sofort sympathisch fand. Und ist dann allerdings als einer der größten HSV-Flops der Geschichte, glaube ich, eingegangen. Kannst dir schon denken, wen ich meine.
Aber gibt es jetzt mehrere? Also ich sage nur Sergio Zarate vielleicht.
In den 90ern hatten wir einige Kandidaten, was das angeht. Aber ich gebe dir noch einen Tipp, der dich aber auf die Spur bringen müsste. Das war der sogenannte Schwedenbomber.
Martin Dahlin.
Nee, Niklas Schindwall.
Ja, ach scheiße, da wollte ich noch gleich drauf hinaus. Ich habe nämlich ein Originalautogramm von ihm hier liegen.
Hast du tatsächlich? Geil.
Ja, da sage ich gleich was.
Der kam und man saß dann in der Bild-Zeitung, das war ja die einzige Zeitung, die es damals gab, von wegen der Schwedenbomber in, weiß nicht, so eine absurde Quote, dass er in 30 Spielen 40 Tore geschossen hat oder so und dann kam er zum HSV und ich habe mich so gefreut und fand das so geil, so ein sympathischer Typ auch und
absolut.
Dann hat er ja super sympathisch. Gar nichts gemacht, ne?
Gar nichts. Nichts. Also ich glaube, der hat sogar einmal getroffen.
Hat er einmal getroffen sogar?
Ja, ich kann dazu gleich noch was sagen. Ich habe ihn nämlich ja, also das Autogramm habe ich mir tatsächlich nach einem Spiel, also auf so einem Notizzettel tatsächlich eingeheimst. Genau. Okay. Da, ich sag mal, in dieser Trash Kategorie, sage ich mal, ne? So, da hatten wir ja doch auch einige Spieler, die mit hohen Erwartungen kommen, deswegen auch Zarate und Darlehen ja auch, die waren ja auch bei uns. Und
ja, obwohl Zarate hat alle Erwartungen erfüllt. Ich meine, der hat mal in Bremen so ein Tor geschossen. War auch das Einzige, glaube ich, für
das
HSV.
Stimmt.
Ja. Aber das war auch legendär. Da gab es auch wirklich Frank Ordenewitz. Ne?
Ja, richtig. Mach it, Otze.
Auch kaum noch jemand auf dem Schirm, der dann irgendwie nach ich glaube, wie nach Japan gewechselt ist. Ne?
Genau, danach richtig. Genau.
Rodolfo Cardoso, der dann bei uns auch ein Jahr Anlaufzeit brauchte, aber dann auch gut war, also richtig gut. Dann gab es noch den legendären Martin Safirov, der hat nur eine halbe Stunde gespielt für uns oder so. Also es waren auch richtig, richtig geile Kicker dabei. Ich meine, Stefan Anchaud, hast du den noch auf dem Schirm?
Habe ich hier auch dann bei dem gleichen Spiel auch ein Autogramm mir geholt. Ja, Stefan Anchaud kenne ich natürlich. So. Selbstverständlich. Stefan Anchaud. Dann ich wollte noch sagen, es gab ja auch noch so bei den Konstanten ja auch noch so Kober, Grätsche Kober, ne, der ja auch immer irgendwie der immer alles weggegrätscht hat und dafür ja relativ wenig rote Karten eingeheimst hat. Das muss also verhältnismäßig, wahrscheinlich wäre es heute das Dreifache. Und den hatte ich noch und natürlich Stefan Schnorr, ne?
Stefan Schnorr, genau. Den hätte ich jetzt schon fast gar nicht mehr auf dem Schirm gehört. Stefan Schnorr.
Ja. Genau.
Und ich habe dann noch Hans-Jörg Butt, der dann kam.
Richtig, aus Oldenburg übrigens, hier aus der Ecke.
Ja, weiß ich, aus Oldenburg. Mein Vater hat ja mal beim VfB Oldenburg gespielt, der war dann auch großer Fan von Hans-Jörg Butt.
Genau.
Mein Vater kommt aus der Oldenburger Ecke.
Ach, sieh an.
Und hat damals zu Oberliga-Zeiten Ende 50er, Anfang 60er beim VfB Oldenburg gespielt. Tatsächlich.
Noch am Donnerschwee wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich glaube schon, ja.
Genau, das die genau. Hölle vom Donnerschwee hat man es genannt, genau. Ja, richtig, ja.
Genau. Und was haben wir denn noch? Brahme Brazzo schon gesagt? Aus der eigenen Jugend.
Ach ja. Aus der, genau, der kam ja als Flüchtling.
Aus dem Jugoslawienkrieg geflüchtet, genau.
Genau.
Und dann war er in der HSV-Jugend und dann groß geworden.
Und dann habe ich noch einen für dich, nämlich Markus Babbel.
Markus Babbel,
der, glaube ich, sogar eine richtig gute Saison gespielt hat und dann irgendwie als Leihspieler dann nach München wieder zurück. Und das genau. war auch so ein bisschen, ja, das hat mir auch ein bisschen wehgetan, weil der hat, glaube ich, richtig gut gespielt. Das kann ich mich erinnern.
Ja. Dann gibt es ja noch so einen, der auch nur eine Saison bei uns war und sogar auch ganz gut war, komischerweise, Oliver Bierhoff.
Ja, Olli. Ah, das ist, ja, genau, Olli Bierhoff.
Der hat auch nur eine Saison, glaube ich, gemacht.
Aber das ist schon erstaunlich. So, da waren viele, viele dabei, die danach dann auch, ja, das sagt man ja auch so ein bisschen beim HSV, war dieses Credo, ja, danach ging es erst richtig los, so ein bisschen. Ne? Also so war irgendwie die Starthilfe.
Stimmt, aber bauen wir auch mal die guten, also wer jetzt wirklich, ne, auch so in der Zeit, die wir voller Tristesse nennen, ne? Aber da hatten wir Spieler. Also wir haben ja von Anchot schon gesagt. Wir haben Uli Stein nochmal gehabt. Wir hatten Bernd Hollerbach, der zumindest eine sehr, sehr gute deutsche Karriere hatte. Brazzo, der dann bei Bayern auch Leistungsträger wurde. Cardoso, Jeboa, Hans-Jörg Butt, Thomas Gravesen, der dann bei Real Madrid schlussendlich war. Und auch viele, Nico-Jan Hoogma.
Ja.
Davon auch dann irgendwie dann, Jörg Alberts. Stig Töfting, der kam ja in den 90ern schon mal, wurde dann zwei, dreimal verliehen, ist dann zu Duisburg oder so, glaube ich.
Ja, genau.
Und wurde Duisburg. Dann aber nochmal irgendwie, glaube ich, erst 2000 verpflichtet oder 2001 oder so. Also, der hat vorher bei uns gar nicht so viel gespielt, aber Bäron als Nationalspieler, glaube ich auch, Thomas Doll, sind wirklich Furtok, da sind wirklich so geile Namen dabei.
Das stimmt. Man könnte so das eine Best.
Und dann 99 hatten wir, dann kam auch ne Medi,
Heuträger. Der auch richtig eine gute Saison bei uns gespielt hat. Eine oder zwei. Und der ja auch heute noch so darüber gerne spricht. Ne? Also das hört man auch in jedem Interview.
Es sind auch viele Namen dabei, die heute auch noch im Fußball sind. Ne? Also Dimitrios Gramotzis. Zum Beispiel, haben wir auch noch gar nicht genannt. Ne?
Genau.
Und Roy Preger ist ja auch noch im Fußball irgendwie tätig. Und Brazzo, gut, jetzt gerade arbeitslos, aber vorher auch. Hollerbach noch als Trainer tätig. So.
Bei Brazzo.
Sind halt schon ein paar Namen dabei, die noch richtig dabei sind. Ne? Beiersdorfer, der ging dann ja Anfang der 90er irgendwann.
Ich habe bei Brazzo übrigens mal gehört, also er könnte sich ein Engagement tatsächlich beim HSV noch mal vorstellen.
Willst du das?
Nein. Aktuell glaube ich nicht. Aber also das habe ich irgendwo mal gehört. Also dass es tatsächlich ein Verein ist, den er irgendwie noch in sich trägt. Das ist ja also wahrscheinlich einmal beim HSV, dann trägt man so das tatsächlich so ein bisschen in sich. Und
Gefühl habe ich auch immer.
Genau.
Aber also muss ich auch ehrlich sagen, es würde mich auch wundern und auch ein bisschen ärgern, wenn es nicht so wäre.
Richtig.
Weil ich meine, der Typ kam als Geflüchteter aus dem Jugoslawienkrieg, hat hier eine Heimat gefunden, hat hier Fußball spielen und hat hier eine Weltkarriere gestartet, die dann schlussendlich heute noch, 34 Jahre später, dann jetzt gerade kurz geendet hat, aber der wahrscheinlich im Fußballbusiness irgendwann ja wieder einen Job kriegen wird. Also, und wenn er diese Stadt und diesen Verein dann nicht zumindest irgendwie noch eine Sympathie entgegenbringt, dann muss da einiges falsch gelaufen sein.
Das stimmt. Auf jeden Fall.
Aber was ich muss ehrlich sagen, ich kann seine Arbeit nicht einschätzen. Ich habe mich immer gefragt, was Bayern mit ihm will, aber was muss er ja geleistet haben. Da war er ja auch so viele Jahre, also war er auch einige Jahre da als Manager. Kann ja nicht alles schlecht gewesen sein.
Auf jeden Fall. Was ich noch anmerken wollte, du sagtest ja nochmal, Uli Stein kam ja nochmal, genau, 94, 95, das ist auch für mich so eine Schlüsselsaison, weil wie gesagt, ich war ja eben so ein bisschen Lager pro Golds, ne, und du pro Uli. Und als Uli kam, das habe ich auch so ein bisschen, das hat mir nicht so ein bisschen geschmeckt. Und dann hat, ich weiß aber noch, dass Mühlmann sagte, ja, den setzen wir jetzt erstmal hier, der ist jetzt erstmal unsere Nummer 1, Richie, komm mal auf die Bank. Und Richie hat ja auch immer so ein bisschen ironischen Klang in seinen Statements gehabt, der sagte, ich mache jetzt erstmal wieder eine Banklehre. Und dann hat, glaube ich, Uli 14 Spiele gemacht oder 13 oder 14 Spiele gemacht. Und dann wurde er, war er, glaube ich, verletzt und hat dann gar kein Spiel mehr gemacht. Und dann kam nämlich Ritchie wieder ins Tor und hat daraufhin seine beste Saison, meiner Meinung nach, beim HSV gespielt. Aufgrund wahrscheinlich weil eben Uli da war, ne? So, der ihn so ein bisschen, jetzt musste er natürlich so ein bisschen zeigen, was in ihm steckt. Und da hat das hat ihn so motiviert. Und dann weiß ich auch in der Saison, das war nämlich mein erstes Spiel. So würde ich auch gerne ein bisschen überleiten von den Spielern. Da haben wir ja schon jetzt einiges gehört zum Start. Weil mein erstes Spiel war tatsächlich in den 90ern, in der Saison 1994-95, im alten Volkspark noch ein 0-0, natürlich im Derby gegen Werder Bremen. Total langweiliges Spiel, 42.000 Zuschauer, das weiß ich noch, und Eugen Stregel war Schiedsrichter, das weiß ich auch noch. Also total langweilig, aber mich hat das tatsächlich, weil es auch mein erstes Erlebnis im Stadion, im Hamburger Stadion war. Also das hat mich total mitgerissen, das weiß ich. Obwohl es diese alte Schüssel war, obwohl es diese Bahn gab, obwohl man nicht nah dran war, aber trotzdem, das hat mich einfach, das hat mich so als Jungen auch vom Lande, weißt du, hier aus Friesland, das hat mich da tatsächlich total mitgerissen.
Und ja, diese alte Schüssel hatte ja auch Charakter, also das muss man ja auch mal sagen. Also genau. Natürlich war das, also im Gegensatz zu den heutigen Fußballstadien, ja, die du ja selbst in den unterklassigen Ligen heute hast, an Komfort natürlich Welten. Also es war ja irgendwie diese abgeranzten Stehtraversen und auf der Südtribüne gab es so Sitzplätze, waren ja einfach nur Holzbänke. Mhm. Das muss man sich auch mal vorstellen, ist heute gar nicht mehr erlaubt, aber einfach Holzbänke. Und das hatte ja auch irgendwie Charakter, fand ich. Für mich war das immer, wenn ich als junger Butcher da die Treppen hochgelaufen bin und habe in dieses weite Rund geguckt, das war für mich immer das größte Gefühl. Ich habe das so geliebt und ich sage heute noch, wenn ich irgendwo mal, wenn eine gute Fee kommt und ich habe einen Wunsch frei, dann würde ich so dieses Erlebnis, mit diesem kindlichen oder jugendlichen die Treppen hoch und dieser erste Blick ins Weite, dieses Gefühl, was ich damals hatte, das war einfach grandios. Ich fand das so geil. Das heutige Stadion möchte ich um nichts in der Welt eintauschen gegen das alte Stadion, aber dieses Gefühl, was ich als junger Butcher da hatte, wenn du die Treppen hochkamst und hast dann über diese, hast da reingeguckt in diese gigantische Schüssel, das war immer faszinierend.
Ja, die Flutlichtmasten, sage ich mal. Ach, was ich auch immer unfassbar so beeindruckend war, waren diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Seitenwände, wo dann diese BP, diese riesengroßen BP-Aufkleber, da später eine Sharp-Aufkleber drauf waren. Und das war einfach so riesig einfach. Ne? Das waren ja fast 70.000, glaube ich, passten da rein.
63 passten dann rein mit der, als dann alles. Also es passten auch ursprünglich, glaube ich, mal weit über 70 rein. Aber es gab es dann ja zu, was war das, WM 74 oder so? Mhm. War das die WM 74 in Deutschland, ne? Ja. Dazu gab es einen Umbau, glaube ich, auf dann runter 63.000.
Ja.
Da haben sie irgendwas. Wahrscheinlich die Sitzplätze, da gab es dann ja auch, und das ist ja auch heute vollkommen undenkbar, dass es auf der Haupttribüne grüne Sitzschalen gab.
Oh ja, und ich habe auch letztens übrigens kurzer Einschub gesehen, dass es der HSV ja tatsächlich auch noch nicht nur in den 90ern, sondern auch in den 70ern mal ein grünes Campari-Trikot hatte.
Ja, die hatten in den 70ern ein grünes Campari-Trikot und in den 90ern ein grünes Hyundai-Trikot.
Ja, richtig, ja.
Also, und das Sammlern extrem begehrt, glaube ich.
Tatsächlich, oh weia.
Ja. Also untersamt, weil das
ja, okay, ist ein Unikat.
Also selbst dieses grüne Hyundai-Trikot, was aus den 90ern, also damals haben sich ja auch noch nicht so viele Leute Trikots gekauft und die sich gekauft haben, haben sich halt das Heim- oder Auswärtstrikot gekauft. Die dritten gab es ja manchmal gar nicht zu kaufen. Ja, oder richtig. Waren dann so kurze. Wir hatten mal so eine geile Saison, wo das Heimtrikot war eigentlich weiß und hatte in der Mitte aber so einen breiten roten Streifen von Hyundai. Oder Ulsport. Also ich glaube, Hyundai Werbung war drauf, aber das Trikot war, glaube ich, von Ulsport. Das Auswärtstrikot war genau gleich, aber außen blau und innen ein schwarzer Streifen. Und dann gab es ein drittes Trikot, ist auch richtig selten. Das war außen so ein knall Neonrot fast und innen auch mit einem blauen Streifen. Das ist auch richtig selten.
Oh ja, das ist wahrscheinlich in irgendwelchen Börsen wird das wahrscheinlich sehr extrem hoch gehandelt, sowas.
Ja, die werden dann tatsächlich hochgehandelt. Und so ein grünes ist ja, das ist ja völlig legendär eigentlich schon.
Absolut. Ich habe ja auch ich habe noch ein Hyundai-Trikot hier und das ist ja, wenn man die sieht vom Schnitt, das ist ja ein halbes Kleid eigentlich, ne, inzwischen. Also die waren ja wirklich, auch wenn man die Spiele sieht, die sind ja heute echt hauteng, ne? Und damals, das waren ja wirklich Kleider fast, ne? So. Ja,
das ist wirklich gut, weil ja. Mir passen die halt noch.
Ja.
Die sind halt heute eng. Ne? Aber früher hat man die halt auch wirklich so getragen, so weit. Mhm. Und heute sitzen die halt so, wie sie sitzen sollen.
Ja. Ja, ich bin ja auch den fleischlichen Gelüsten nicht abgeneigt, sagen wir mal so, ne? Ja. Ich, wie gesagt, ich hatte ja relativ wenig Stadionbesuche, weil, wie gesagt, es war aufgrund der Distanz, ja, und ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, meine Eltern waren, die haben mich nicht nach Hamburg gefahren, so. Ich bin da damals auch, glaube ich, mit der Bahn und einem Kumpel dahin. Und dann noch ein paar Mal, dann gab es noch dieses legendäre Freundschaftsspiel in Wilhelmshaven, was ich dann erlebt habe, wo ich dann diese Autogramme von Niklas Schindwall und Stefan Anjou eingeheimst habe. Das war auch, glaube ich, 94, 95 in der Saison. Entweder in der Vorbereitung oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber wie war das so, wenn das Stadion zum Beispiel brechend voll war? Und wie war das so, wenn da irgendwie Wattenscheid um die Ecke kam mit, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich gar keine Fans mitgebracht, wenn da nur 10.000 waren oder 8.000.
Nee, die haben natürlich tatsächlich keine Fans mitgebracht. Das war also richtig voll. Da habe ich eine Erinnerung, die ich tatsächlich auch nicht so wirklich vergessen werde. Das war, Saison muss auch Anfang der 90er, vielleicht 93 oder so gewesen sein, da hat der HSV gegen Bayern München gespielt und hat 3-1 gewonnen. Die Torschützen, tatsächlich, die kann ich dir noch aufsagen, von Hesen, Armin Eck und Jan Furtok. Die Minuten kriege ich nicht mehr hin, aber die haben 3-0 geführt und irgendwie kurz vor Schluss hat Bayern das 3-1 gemacht und so ist es dann auch ausgegangen und da war dieses Stadion bis zum Bersten voll und war eine unfassbare Stimmung unterm Dach, weil das tatsächlich ein Sieg gegen Bayern war halt immer schon was Besonderes. Auch wenn, vorhin gesagt, eine hohe Niederlage gegen Bayern ist halt natürlich auch irgendwas, was damals nicht üblich war. Aber ein Sieg gegen Bayern, das waren immer enge und umkämpfte Spiele. Ich erinnere da einige 1-0 oder 2-1 Geschichten, die wir auch meistens verloren und meistens aber auch wirklich knapp verloren haben. Aber so ein Ding, so ein 3-1 mit 3-0 Führung und zwei absolute Traumtore, Furtok, ich weiß nicht, gefühlt aus, weiß nicht, 40, 50 Metern ins lange Eck geschlänzt und Armin Eck so einen Hammer aus 20 Metern unter die Latte geknallt. Und da war das Stadion wirklich ein Tollhaus, ne? Also das war richtig geil. Und Bayern-Fans natürlich auch immer viele dabei, die haben halt die ganze Ostkurve damals auch voll gemacht, weil die gab es ja auch überall. Also es waren natürlich wenige, die aus Bayern anreisten, aber die kamen ja auch damals schon aus eigentlich überall. Ne? Und so eine andere Tristesse, wo man wirklich sogar in der Westkurve noch sich entspannt hinsetzen konnte zum Fußball gucken und so und auf der Südtribüne und Haupttribüne und Ostkurve halt gehende Leere war. Ja, da hast du dann irgendwie in der Westkurve, das war ja auch eine riesige Kurve, das gibt es ja also heute auch nicht mehr, da passten wahrscheinlich 30.000 Stehplätze oder was wird das gewesen sein oder 25.000 oder so. Also irgendwie sowas in der Richtung wird es ja fast gewesen sein. Und da war Block E dann irgendwie, der Kernblock war dann halt gut gefüllt, aber auch alles nur oben, unten hat sich so schön ausgedünnt und die Stimmung kam halt dann auch nicht rüber, weil dann,
ja,
es ist dann verhalten.
Verflogen, ne?
Auf der anderen Ecke des Stadions halt kaum noch gehört.
Ja.
Das ist alles völlig undenkbar heute, also.
Wie war das denn mit dem Thema Gewalt eigentlich? Also man liest immer, das war so, da ging es richtig ab, auch Anfang schon in den 80ern oder vor allen Dingen auch hin und wieder in den 90ern, dass es in der Westkurve da ein großes Problem gab.
Also da war ich, also gerade Anfang der 90er, glaube ich, auch noch ein bisschen klein. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ja. Man sah immer irgendwelche Leute mit einer blutigen Nase, okay, aber das ist auch anders, das sieht man heute halt nicht. Das stimmt schon. Das war auch schon ein anderer Umgangston da, ne? Also, wenn ich das so, ist doch schwer, sich da wirklich dran zu erinnern. Also natürlich, unten gab es immer so einen Block Skinheads, und aber auch die Kutten mit ihren langen Haaren, die Fußballrocker, die standen dem, glaube ich, was Thema Gewalt angeht, auch ein wenig nach. Also das war halt damals schon, die Kurve war halt schon ein anderer Umgangston, glaube ich, als heute.
Ja.
Das ist, ja. Also ich muss für mich sagen, als HSV-Fan, auch als Kind, immer gedacht, so okay, verwegende Gestalten, aber ich habe mich nie unsicher gefühlt. Mhm. Ja, weil ich wahrscheinlich auch als Kind oder junger Jugendlicher dann irgendwie auch nicht, vielleicht auch nicht das typische Opfer war oder so, sondern weil die gesagt haben, denen, ne, also
ja,
bin ja auch keiner, mit dem dann jemand Streit anfängt oder so.
Ja. Ja, also so, wenn ich dann da war, habe ich das auch so. Also ich habe davon auch überhaupt nichts mitbekommen. Aber wie gesagt, man liest ja natürlich auch viel und es ist wahrscheinlich auch viel ist nicht so gut gelaufen. Aber ich habe das halt auch in der Wahrnehmung nicht so. Ich habe das eher so als große, tatsächlich große Familie so ein bisschen. Also ich fühlte mich da wohl, sagen wir mal so, so wahrgenommen. Ja, also, und das war einfach.
Sagen muss. Ja. Ja. Dass die auch diese Gesänge, ne, also da gab es ja wirklich sehr zweifelhafte Lieder, die gesungen wurden. Rassistische, keine Ahnung, antisemitische, in allen Richtungen einfach auch gewaltverherrlichende und so Lieder gesungen, die damals alle so ne, schwarzer Humor, böse, die heute
das ist heute nicht undenkbar. Mehr gehen.
Völlig undenkbar und auch gut so und auch zu Recht völlig undenkbar. Das will auch keiner im Stadion hören, ist auch richtig so. Das war damals gang und gäbe, hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Mhm.
Ja, das war auch kein HSV-spezifisches Ding. Ich denke, das ist gesellschaftliches, grundsätzliches Ding gewesen. Und gerade in den Stadien ist es natürlich wahrscheinlich auch immer am Wochenende dann überall zu diesen Dingen gekommen.
Das war, ich glaube, in jedem Stadion gleich. Es gibt so eine alte Doku, wo man diese alte Rivalität von Dortmund und Schalke da mit irgendwie Borussenfront und dem Schalker Pendant und so, wo die alle so, ne? Also das war in Bremen, das war selbst bei St. Pauli hing die Reichskriegsflagge vorm Block damals. Also das war überall einfach. So, St. Pauli waren dann die Ersten, die das so aktiv dann verändert haben, aber ich glaube, das war überall.
Wie war das eigentlich? Gab es da, ich kann mich noch erinnern, das ist, also so bin ich also groß geworden, also was Fanfreundschaft anging, gab es eigentlich immer so in meiner Wahrnehmung immer nur HSV und BVB und das ist ja irgendwie, spielt ja gar keine Rolle mehr. Wie war das? Gab es das in den 90ern auch noch? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das ausgelaufen
ist. Das war in den 90ern, glaube ich, sogar relativ aktiv und erinnere ich auch noch, habe auch noch irgendwo, liegt auch noch so ein Schal rum bei mir, wahrscheinlich in irgendeiner Kiste, dieser Freundschaftsschal und das ist dann irgendwann, also ich müsste jetzt lügen, warum das kaputt gegangen ist, aber irgendwann ist das halt mal, diese Freundschaft kaputt gegangen, da gab es mal Stress untereinander und dann war das irgendwie Geschichte, obwohl ich weiß, es gibt in einigen Gruppen immer noch, also ich glaube, die Kutten pflegen da immer noch eine Freundschaft, und ich glaube, so eine gegenseitige Sympathie gibt es bei vielen Fans einfach, glaube ich, immer noch. So eine Fanfreundschaft heutzutage. Hat sich dann ja auch mit dem Wandel der Fankultur einfach auch komplett gewandelt, das Thema Fanfreundschaften. Ne?
Ja.
Und das fing dann ja auch in den 90ern an. So, das ist ja auch ein ganz interessanter Punkt. Da waren die 90er ja, wenn wir zu dem Thema switchen, also Fankultur, Gründung Supporters Club, Gründung der ersten Ultragruppen bundesweit, nicht nur im HSV, glaube ich. Und dadurch kam ja also insgesamt totaler Wandel, was so auch das Fußballerlebnis angeht. Ne? Also früher hatte ich immer, das war meine Faszination beim Fußball, dass ich immer das Gefühl hatte, dass die Zuschauer und das Spiel irgendwie miteinander verbunden waren. Also irgendwie, das gab so eine magische Verbindung. Ne? Also das ging gleich mit im gleichen Rhythmus wie das Spiel, ging auch die Zuschauer irgendwie, hatte ich immer so dieses Gefühl. Und das ändert sich dann ja mit der Ultrakultur, wo es dann einen Vorsänger gab, der dann quasi Lieder angestimmt hat, die dann ganz oft auch vielleicht gar nicht zum Spielgeschehen passten.
Du warst bei der Gründung des Supporters Club schon dabei, oder?
Nee, war ich nicht dabei, tatsächlich. Ich bin 98 eingetreten. Ich war tatsächlich damals ein Gründungsmitglied der CFHH, aber zu dem Zeitpunkt war es eher eigentlich noch keine Ultragruppe. Die hat sich erst später zu einer Ultragruppe entwickelt, eigentlich, die Chosen Few Hamburg damals. Und da war ich dann eigentlich kein Mitglied mehr, nicht weil mich das Thema nicht interessierte, sondern weil ich beruflich für 1,5 Jahre nach Österreich gegangen bin. Das hat sich dann überschnitten. Ja, da war ich dann, also ich stehe der Ultrakultur durchaus positiv gegenüber, insgesamt auch heute, aber ja, damals war es dann einfach, also da war ich eher nicht der Ultra, sondern derjenige, der einfach immer zum HSV gefahren ist.
Ja. Wir hatten jetzt ja gerade dieses Thema Freundschaft. Und wie war das mit der Rivalität? Weil ich kann mich erinnern, als ich da das bei meinem ersten Spiel im Volkspark sage, war es ja Nordderby gegen Werder und ich kann mich, also ich habe das in der Wahrnehmung gar nicht so extrem, also wie es jetzt sozusagen in den letzten ja, Aufeinandertreffen und davor, sage ich mal, zurückliegend. Da war es ja schon sehr hitzig, aber ich kann mich gar nicht entsinnen, dass das damals schon so ein großes Ding war, so diese absolute Rivalität zwischen HSV und Werder. Oder wie war es, wenn zum Beispiel St. Pauli damals in den Volkspark kam? Weil die hatten ja, glaube ich, Heimspiele hatten die ja, glaube ich, gar nicht. Ja, da haben sie, glaube ich, im Volkspark ausgetragen immer, ne?
Also die Derbys wurden, genau, die wurden ja. Im Volkspark ausgetragen, da hatte St. Pauli nochmal Heimrecht.
Ja.
Also die Rivalität bei St. Pauli habe ich schon sehr wahrgenommen, so, dass die sich nicht mochten. Habe ich zuerst als Kind gar nicht so verstanden, so, aber dann ist dann irgendwann mitgewachsen. Und bei Bremen, ich glaube da, dass, also wenn man da den Berichten der Älteren aus den 70ern und so, da standen die bunt gemischt, das war fast ein freundschaftliches Verhältnis und das hat sich dann, glaube ich, alles mit diesem, ja, echt, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ekligen Vorfall mit Adrian Malaika damals, da hat sich das dann, glaube ich, total gewendet, ne? Dass da wirklich eine Rivalität entstand, die dann damals auch schon groß war, aber ich glaube dann in den 2000ern, wo natürlich dann auch Fan, da kommen wir wieder zum Thema Fankultur auch, das war dann alles viel organisierter. Ich glaube, in den 2000ern wurde das alles den ganzen Fans viel organisierter. Die konnten sich viel besser vernetzen. Weil wenn es irgendwie, keine Ahnung, in den 80ern oder 90ern irgendwie Hooligans haben sich irgendwie gekloppt oder was. Ja. Das haben ja viele gar nicht mitgekriegt. Und dass es dann eine Rivalität gibt, weil es dann irgendwie Verletzte oder in dem Fall ja sogar den tragischen Tod da gab, dann stand das natürlich auch in der Zeitung. Aber die waren damals doch, glaube ich, noch gar nicht so vernetzt, dass es halt wirklich die breite Masse diese Rivalität dann getragen hat. So. Und das kam dann, glaube ich, erst in den 2000ern durch diese Vernetzung, durch die organisierte und dadurch wuchs, glaube ich, die Rivalität dann auch überall. Ne? Aber das, da war ich, glaube ich, dann auch einfach noch damals ein bisschen zu jung, um das jetzt wirklich seriös beurteilen zu können.
Wie ist das überhaupt bei dir? Also, gegen wen hast du denn die höhere Abneigung? Gegen St. Pauli oder gegen Werder?
Auf jeden Fall gegen St. Pauli.
Ach ja. Okay.
Ich finde das immer. Kann sich wieder ändern. Ja. Das kann sich wieder ändern, wenn wir 10 Jahre lang in Folge nicht mehr gegen St. Pauli spielen und nur noch gegen Bremen. Ja. Dann kann das so sein, dass sich das wieder ändert. Aber aktuell ist es ganz klar gegen St. Pauli. Bremen ist aktuell sportlich. Ja, kein Konkurrent mehr, muss man leider so sagen. So, auch wenn das möglicherweise sich wieder verändert. Und wenn die auch wenn ich glaube, fest glaube, dass die sportliche Qualität gar nicht so ein großer Unterschied ist. Aber ich meine, jetzt kommen wir ins sechste Jahr, wo wir dann irgendwie noch einmal dieses sogenannte Nordderby irgendwie hatten oder zweimal dann in einer Saison. Aber dafür schon irgendwie 10-mal das Derby gegen St. Pauli und da geht es dann um die Vorherrschaft in der Stadt und das ist gerade hier in der Umgebung, also selbst hier in meiner Kleinstadt Buxtehude, wo die Stromkästen gefühlt jede Woche eine andere Farbe haben. Und Gott sei Dank ist es aktuell nicht mehr so. Mittlerweile sind sie schon seit relativ langer Zeit irgendwie blau-weiß-schwarz, die Stromkästen. Aber eine Zeit lang war es wirklich so, dass sie irgendwie farblich wöchentlich gewechselt haben. Da ist das dann einfach das absolut präsentere Derby. Ne? Also da ist Bremen, ist aktuell fehlt mir da jeglicher Bezug zu irgendeiner Rivalität.
Ja, das ist natürlich, ich sag mal, hat auch mal mit der geografischen Situation zu tun. Also hier ist natürlich, ich bin ja absolut hier im grünen Bereich. Es gibt ja auch in Delmenhorst diesen Fanclub mitten im Feindesland, kann man ja fast so sagen. Ja, genau. Obwohl es ja auch wirklich viele HSV-Fans gibt, also auch so, die eben auch so schon älteren Kalibers sind. Also ich bin jetzt ja noch nicht so alt, aber die so ein bisschen so ähnelt, also die auf die 50 zugehen, die sind natürlich auch so ein bisschen mit dieser ganzen HSV-Hochphase so groß geworden, so wie es in den 70ern eben auch viele Gladbach-Fans sind. Und so ist es halt auch mit dem HSV hier. Und aber es sind halt hier sehr viele Werder-Fans und St. Pauli spielt eigentlich nur so eine untergeordnete Rolle, die gibt es hier und da auch, aber die sind in meiner Wahrnehmung, waren die, und ich bin halt ja auch so in den 90ern gab es ja immer, sind die Duelle ja eigentlich immer sehr gut für uns ausgegangen. Deswegen habe ich die gar nicht so, die habe ich, wenn ich mal ehrlich bin, gar nicht so richtig ernst genommen. Ne? Das, da habe ich immer gedacht, so die, nee. Ja, da kommt der große HSV und gibt es dann.
Hat man auch früher nicht. Ich meine, wir hatten, wir hatten Anfang der 2000er ja auch eine Phase, wo die erste Mannschaft des HSV. Umgekehrt, die zweite Mannschaft des HSV gegen die erste Mannschaft von St. Pauli das Derby gespielt hat in der dritten Liga, ne?
Ja.
Also, und das war natürlich, da standen wir ja dann am Millantor-Stadion und nachdem wir dann das Derby da gewonnen haben, schalte es die Nummer 1 und 2 sind wir einfach, weil wir einfach in Hamburg die Nummer 1 und die Nummer 2 gleichzeitig waren. Einfach, ne? Also, und das war natürlich dann schon eher ein bisschen Hohn und Spott. Aber das ist, heute ist das halt eine Rivalität und ich glaube, und das ist ja eigentlich aus unserer Sicht einfach auch dramatisch, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir diese Vorherrschaft da irgendwie nicht verlieren und dass wir zumindest wesentlich Nummer 1 noch in Hamburg bleiben. Also.
Ja. Also das ist ja wenigstens, selbst wenn wir die Derbys verlieren, dass wir trotzdem am Ende der Saison immer noch vor ihnen stehen und hoffentlich bleibt es auch.
Genau.
Hoffentlich ist der Zustand, hat er bald mal ein Ende. Aber kommen wir noch mal, springen wir noch mal in die 90er zu jetzt gewissen Spielen, also die dich vielleicht so, also so vielleicht mal so zwei, drei Spiele nennen, die, wo du sagst, ja, das war absolut gigantisch, das war richtig geil. Ich denke, wir haben wahrscheinlich ein gemeinsames, denke ich mal. Ich habe mir mal zwei, drei rausgesucht, so aus den 90ern, die mich völlig fasziniert haben, die ich dann auch, ich nenne jetzt mal nicht das Spiel, wo ich im Stadion war, weil das war vom Spiel her, das war total langweilig, aber es war das Stadionerlebnis geil, aber was ich so am Fernseher oder am Radio auch mitbekomme. Habe. Aber fang du mal an, was wo du sagst, also das war gigantisch oder das war richtig mitreißend.
Das 3-1 gegen Bayern habe ich ja schon genannt.
Das war Anfang der 90er, ne?
Ja. Das war Anfang der 90er, es muss so 92, 93 gewesen sein.
Mhm.
Da war ich auch im Stadion, das war totaler Knaller. Das war wirklich, auch die Stimmung da, das war wirklich außergewöhnlich. Dann habe ich Saison 95, 96, das habe ich tatsächlich auch nur vom Fernseher dann verfolgt oder besser gesagt vom Radio verfolgt und dann anschließend in der Zusammenfassung verfolgt. Das letzte Spiel, wo wir in Frankfurt in den UEFA Cup eingezogen sind. Das war dann auch die Phase, wo ich angefangen bin, eigentlich auswärts zu fahren, also mein erstes Auswärtsspiel alleine war quasi 1996 nach München. Und auch das ist natürlich ein Spiel, was in Erinnerung geblieben ist. Da waren wir über weite Strecken klar die bessere Mannschaft. Haben Bayern quasi an die Wand gespielt und trotzdem 2-1 verloren, wie es halt so oft so war. Und wahrscheinlich haben wir sie auch gar nicht an die Wand gespielt, aber es ist halt so mein.
Hat da der Breitenreiter nicht ein Tor geschossen?
Ich meine, ja, es kann sein, ja. Kann sein. Ja, das waren eigentlich so zumindest die Spiele, die mir jetzt ad hoc einfallen.
Mhm.
Wahrscheinlich habe ich jetzt ein ganz wichtiges vergessen, wenn du sagst, wir haben das Gleiche.
Ja.
Aber vielleicht komme ich dann drauf.
Okay, also für mich ist ein Spiel, was das ist tatsächlich noch ganz am Anfang in den 90ern, es war ein Europapokalspiel. Und zwar war das gegen Juventus Turin. Da haben wir im Volkspark 2-0 verloren. Und dann das Rückspiel, das haben die Fernsehsender gar nicht mehr übertragen. Die dachten, also das Ding ist durch. Und das war also, ich habe es dann ich weiß nicht ganz genau, das war irgendwie spät abends. Ich war 15 Jahre alt und dann lief das dann im Radio aus Turin. Und ich weiß gar nicht, wer das kommentiert hat. Auf jeden Fall eine ganz bekannte Radiostimme zu der Zeit. Gab es ja einige. Und da ging dann Turin auch in Führung, 1-0, dann hieß es ja, das Ding ist durch. Und dann haben tatsächlich, da hat der HSV in der, ich glaube, in der 70. Minute oder so ein Doppelschlag gegen 2-1 in Führung. Und da ein Tor noch und sie hätten wären dann weitergekommen. Und das habe ich dann nur am Radio verfolgt. Also ich hab mir das also wirklich bildlich sozusagen so vorgestellt, weil es war im Fernsehen, das war schon längst abgehakt. Und da weiß ich noch, dass der Kommentator auch total mitgegangen ist. Und ich dachte, ja, wenn jetzt das 3-1 fällt und dann in Turin, also weil man hatte ja durch Turin, durch 83, das weiß ich auch noch, das habe ich als Kind, durfte ich da länger aufbleiben. Meine Eltern haben mir das erlaubt. Ich habe das tatsächlich live gesehen, das Tor von Magath damals.
Da durfte ist ja dieses, auch damals tatsächlich, ja.
Ja, dieses Juventus-Turin, das ist ja irgendwie so immer... Genau, die liegen uns ja immer so präsent. Ich sage ja auch nur das Rückspiel, ne? Nicht nur dieses 4-4, sondern auch dann eben das Rückspiel in Turin damals.
Da war ich damals.
Ja, Wahnsinn. Das habe ich auch nur, da hat, glaube ich, Marcel Reif irgendwie, da gibt es eine Zusammenfassung, das habe ich auch, glaube ich, nur am Radio gehört, dass wir da irgendwie mit 2 roten Karten und 3-1 gewonnen. Mhm. Auch total irre. Aber wir haben,
und da lege ich Wert drauf, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber ja. In Turin bei Juventus damals schon 1-0 geführt, da war es noch 11-11.
Genau, stimmt.
Aber das war schon 2000, erzählt euch. Ja. Leider nicht.
Ja. Auslaufende 90er. Genau, aber das ist halt ein Spiel, das habe ich nicht, also nicht mal, ich kenne da nicht mal ein bewegtes Bild, aber ich kenne halt dieses, ich habe das halt so, weißt du, das hat man irgendwie so abgespeichert, diese Partie. Und dann weiß ich auch noch, auch ein Derby, vielleicht warst du sogar da, das war 96, das Derby, das Stadtderby gegen St. Pauli, ein 13-0. Und das habe ich deswegen in Erinnerung, weil Stefan Schnorr in der 4. Minute, glaube ich, schon eine rote Karte bekommen hat oder 5. Minute. Mhm. Ich weiß nicht mehr. Ganz am Anfang auf jeden Fall.
Ja, ganz am Anfang, ja, das erinnere ich.
Und dann hat da dachten alle, oh, weia, jetzt passiert es, dass St. Pauli vielleicht das Ding dann zieht. Und dann haben wir aber 3-0 gewonnen. Also und auch, glaube ich, auch absolut klar und verdient. Also das habe ich auch noch in Erinnerung. Und ein Spiel, was ich live gesehen habe am Fernseher und was für mich, also wirklich das Spiel der 90er ist, ist tatsächlich eine Partie gegen Bayern München. Und zwar auf schneebedecktem Rasen. Jörg von Torra hat es moderiert und das war, glaube ich, die Saison, wo Magath Trainer war, wo Uwe Jenig in der 89. Minute das Ding in die linke Ecke
zieht. Geil, das war ja geil. Genau, das erinnere ich auch noch.
Also das habe ich deswegen, weil da habe ich am Fernseher diese Stimmung, die ist richtig aus dem Fernseher rausgepoltert, also wie das abging, weil wir da lagen, glaube ich, 1-0 zurück und dann hat, glaube ich, war auch Breitenreiter das 1-1 geschossen. Und dann gab es eine Kopfballverlängerung auf Jenig und der zimmert das dann in der Flats bei Olli Kahn, glaube ich schon, links dann unten rein. Und das war unfassbar, das weiß ich noch. Und dann, ich weiß auch deswegen noch, weil da war ja auch noch Golz im Tor, dann gab es dann auch noch eine Situation, Bayern irgendwie im Strafraum und Ritchie pflückt den Ball so aus der Luft und das ganze Stadion jubelt wie Sau. Und da hatte ich richtig Gänsehaut, das weiß ich auch noch. Also das ist auch so ein Spiel, was völlig in Erinnerung ist bei mir.
Ich habe noch, wenn wir über UEFA Cup reden, natürlich Celtic Glasgow, 96, glaube ich, war das. In der UEFA Cup-Saison im Volkspark. Und eine Szene habe ich immer noch vor Augen, da haben wir, glaube ich, gegen Porto gespielt, auch im UEFA Cup.
Mhm. Kann ich mich auch erinnern.
Ich kann mich nicht mehr an das Ergebnis erinnern, aber ich weiß, dass Porto kein Tor mehr hätte schießen dürfen, weil wir sonst ausgeschieden wären. Und ich glaube, es war eine Verlängerung und da kam so ein Ball in den Winkel und Ritchie Golz hat ihn aus dem Winkel gefischt, den jeder schon drin gesehen hat im Stadion. Und wir sind dann aber am Ende des Tages, glaube ich, weitergekommen. Nur noch so ganz dunkel im hintersten Kopf meiner Erinnerung. Aber gab auch tatsächlich in den 90ern, und das mag man kaum glauben, großartige Europapokalmomente.
Ja.
Im HSV. Ja, genau. Und ich hab noch tatsächlich auch eine Art Skandalspiel. Also das... Für die Grün-Weiß-Mithörenden war das 1993, als Bayern, ich glaube, vom 1. bis zum 32. Spieltag Tabellenführer war und dann der HSV in Bremen antreten musste. Und ja. Keiner weiß warum, aber es war plötzlich der Ersatztorwart im Tor.
Nils Bahr, oder?
Nils Bahr. Oder Uwe Hein, war das noch Uwe Hein oder war das schon Nils Bahr?
Das müssen wir recherchieren.
Das müssen wir recherchieren. Bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, Uwe Hein war noch am Tor. Und Bremen 5-0 gewonnen hat und dadurch an Bayern vorbeizog am 33. Spieltag und dann am Ende auch sogar deutscher Meister wurde. Und
ja.
Da war ich tatsächlich auch im Stadion in Bremen. Habe mich zutiefst geärgert und habe tatsächlich danach an den Fanartikelständen gefragt, ob es schon HSV und Bremen Freundschaftsschals gäbe, aber da wurde ich dann auch nur ausgelacht. Zu Recht auch, Gott sei Dank. Aber da haben wir damals das erste Mal die Bremer zum Meister gemacht und eigentlich verstehe ich gar nicht, seitdem müssten sie uns eigentlich lieben.
Richtig, habe ich damals auch gedacht, ja.
Ne? Weil, wenn man ehrlich ist, haben die auch die Meisterschaft, die sie danach nochmal gewonnen haben, 11 Jahre später, 2004, auch mit einem, ich glaube, 6-0 gegen uns, damals am 1. Mai, in die Wege geleitet, wo es auch sehr dubiose Tore gab. Also da war ich auch im Stadion, wo man dann wirklich da stand und dachte so, Alter, so ein Ding haben die sich aber vorher nicht reingefangen. Da hat sich die Geschichte wiederholt und da gab es dann damals, dann Uli Hoeneß, weiß ich noch, 2004, hat sich dann übelst empört, wie der HSV sich da so abschlachten lassen kann. Und dann hängen beim nächsten Spiel auf der Nordtribüne ein Transparent, wo drauf steht: 1.5. Tag der Arbeit, Uli Hoeneß sagt die Wahrheit. So, ne? Also selbst die Nordtribüne wirklich meinte, man hätte sich da jetzt hier, man hätte da die Bremer mit Absicht zur Meisterschaft geschossen quasi. Genau, und das war 93 und das war dann auch so ein Spiel, was ich tatsächlich nicht vergessen werde.
Ja.
Auch weil ich da tatsächlich im Stadion war und weil es in meinen Augen auch tatsächlich dann so ein bisschen nach Skandal roch.
Das kann ich mich tatsächlich auch dran erinnern, ja. Und auch an diese Uli Hoeneß-Schlagzeilen. Also der hat ja öfter mal gepoltert, aber das weiß ich auch noch. Ja, das, also wie
und
gesagt.
Nils Bahr, ich glaube, die Nils Bahr-Geschichte, das war, glaube ich, 2004, wenn ich mich nicht irre. Weil ich glaube, da war auch der Ersatztorhüter am Tor. Und das war dann, glaube ich, Nils Bahr.
Ja, wir hatten ja so einige, auch wir hatten ja Andi Reinke übrigens auch als Ersatztor. Ja. Das gab, oder Holger Hiemann, kannst du dich an den noch erinnern?
Ja, den kann ich auch erinnern, ja. die größte Geschichte mit Ersatztorhütern war wahrscheinlich 2001 der Schalker Schober. Wie er dann den Ball aufnimmt gegen Bayern München und die den Freistoß reinmachen, dann Schalke die 4-Minuten-Meisterschaft bescherte.
Richtig, richtig,
auch genau. Auch eine Geschichte, die man sich eigentlich auch, die kann man im Drehbuch.
Kann man nicht ausmalen, ne?
Nee, im Drehbuch würde man die nicht schreiben, wenn man einen Film drehen würde, weil man sagt, das ist zu absurd einfach. Das glaubt einem keiner.
Und so ähnlich hat es sich dann ja wieder in Sandhausen abgespielt, ne? Also,
ja.
Tja. Ja, also es gibt also viele Highlights, aber es gibt auch eben viele Lowlights. Also wie gesagt, es gab immer so ein, ja, es ist, ich kann mich auch erinnern, dass es viele Saisons gab. Ich glaube auch eine unter Müllmann, wo man zeitweilig tatsächlich oben angeklopft hat, fast auf Platz 1 war. Und ich weiß auch, glaube ich, irgendwie eine Mega-Hinrunde gespielt hat und dann aber total abgeschmiert ist wieder und dann irgendwie immer so auf Platz 12 bis 14 gelandet ist. Das assoziiere ich auch mit den 90ern total, ne? Dass man irgendwie immer mit großen Erwartungen, auch mit Ivanauskas, dieses 5-2, stimmt, das war auch noch so ein Spiel, was auch noch in meiner, da gab's
gegen Nürnberg damals, ne?
Gegen, das war RAN, diese RAN-Sendung, diese erste Staffel, glaube ich, überhaupt, da haben die angefangen. Was, das, die erste Sendung von RAN, Sat.1 überträgt das und dann so auch ganz frisch und neu und dann siehst du da diesen Ivanauskas, der da plötzlich da ein paar Dinger reinhaut, wo du denkst, Alter, jetzt geht's aber ab hier und
erstes Spiel, glaube ich, war das gegen Nürnberg 5-2 oder so?
5-2,
glaube ich, ne?
Genau.
Und dann hat er, glaube ich, 2 oder 3 Tore geschossen.
Genau. Und dann, ist er so ein bisschen versiegt, leider. Also da konnte diese hohen Erwartungen dann irgendwie nicht so ganz erfüllen, aber er war immer mit Einsatz dabei und ich kann mich auch erinnern, ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, da in einem Spiel zieht ihn noch irgendjemand an der Hose, da sieht man dann auch mal sein Gemächt.
Ja, da kann ich mich nicht erinnern tatsächlich, ich erinnere noch eine Szene und das war auch, wir müssen ja auch ein bisschen was für die grün-weißen Zuhörer machen, Pokalspiel in Bremen, aber nagel mir nicht auf die Saison fest.
Jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja. Da hat der HSV 3-2 hinten gelegen und schießt in der 90. Minute, ich glaube, das 3-3. Und der Schiedsrichter hebt die Fahne und da gab es das erste Mal in meiner Wahrnehmung das passive Abseits. Da stand nämlich ein HSV-Spieler irgendwie im 5-Meter-Raum oder so, hat den Ball aber nicht berührt, ist ne, so alles. Schiedsrichter auch, also Torwart auch irgendwie wohl einigermaßen freie Sicht, aber er stand eben im Abseits und auch wenn er nicht ins Spiel eingegriffen hat. Und dann wurde das Tor aberkannt. Und ich saß damals im alten Weserstadion relativ nah an der Ostkurve sogar, also völlig im Bremer Bereich. Und zu diesem Linienrichter rannte Iwanauskas hin und ich bin auf der Tribüne zusammengezuckt, weil ich gedacht habe, der frisst ihn gleich auf.
Ja.
Also seiner unnachahmlichen Art, wie er gucken konnte.
Ja.
So ist er zu diesem Linienrichter hin, also direkt quasi vor, also gut, war natürlich auch Luftlinie wahrscheinlich 50 Meter oder so, aber quasi direkt vor meinen Augen und will ich nie vergessen. Und dann kam im nächsten Gegenzug, kam dann auch der Torwart mit nach vorne und dann hat Bremen so einen Konter ins leere Tor gemacht zum 4-2 und das ist 4-2 ausgegangen, das Ding.
An das Spiel kann ich mich auch erinnern, weil ich bin ja auch großer Pokalfan und ich glaube, das war schon irgendwie weiter, ne? Achtelfinale oder Viertelfinale, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, kann sein, ja.
Und da habe ich dann auch gehofft natürlich, dass wir da weit kommen und auch in Bremen ja. Und ich weiß, dass der HSV auch relativ gut eigentlich mitgehalten hat da in dem Spiel und dass da was ging. Und dann hat aber irgendwie Werder ganz eiskalt zugeschlagen und das hat mich...
Ja, wir haben das, also der HSV hat dann das 3-3 geschossen ja kurz vor Schluss quasi. Also
genau.
Das war ein Spiel auf Augenhöhe und das hätte beide Richtungen kippen können, so wie ich das in Erinnerung habe zumindest.
Ja.
Und ist dann durch den Konter aus leere Tor, das war dann auch eh du oder da, ist ja am Ende gut im Pokal, ne? Entweder du 4-2 verlierst oder 3-2, ist ja ganz, ganz egal, kein Unterschied, aber wenn das Tor halt noch machst, dann wäre es natürlich gut, aber ja, da wurde dann das passive Abseits erfunden.
Aber dafür haben wir dann ja im Weserstadion, ich glaube eine Saison später oder zwei Saisons später, das 4-1 geholt mit Sarate eben und ich glaube auch ein Eigentor war da. Eigentor war da, glaube ich, auch bei.
Ja,
daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
Das einzige Spiel von Zarate, was er vorgemacht hat bei uns. Ne? Das war ja auch
genau. Genau, richtig.
Das habe ich auch nur vom Fernseher damals verfolgt quasi, aber das war natürlich auch dann ein bisschen Balsam auf die Pokalwunde.
Auf jeden Fall.
Eine Sache muss ich ja noch mal kurz sagen. Wir haben ja noch ein paar Punkte eigentlich, was die 90er angeht, vergessen.
Ja.
Die zumindest noch einmal erwähnt haben möchte.
Ja, gerne. Du, wir sind
open-minded. Ja, sehr gut. 1994 wurde unser Stadion abgerissen, Rotenbaum. Damals für den sozialen Wohnungsbau. Heute stehen da irgendwelche Luxusvillen. Tatsächlich das altehrwürdige Rotenbaumstadion.
Ja.
1995 wurde Uwe Seeler unser Präsident.
Oh ja, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern.
Und da gibt es dann, glaube ich, auch noch diese ganzen Geschichten über Jutebeutel, Autowachs und Ostimmobilien.
Oh ja, kann ich mich auch dran erinnern.
Die auch noch richtig gut in den 90ern waren.
Das mit Uwe Seeler als Präsident, das habe ich natürlich auch auf dem Schirm. Allerdings, da fehlen mir so ein bisschen noch da habe ich Erinnerungslücken. Ich weiß, was mit den Ostimmobilien und ich weiß, dass auch Hunke immer noch eine große Rolle spielte in der Zeit. Also Jürgen Hunke.
Ja, klar, auf jeden Fall.
No.
Der spielt ja bis zuletzt eine große Rolle.
Der spielt, ja.
Sehr, sehr. Also ich habe ihn ja mal auch persönlich kennengelernt. Und man kann von ihm halten, was man will, aber ich fand, das ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ich will das gar nicht mal bewerten, ob gut oder schlecht, so, das können andere tun, aber ich fand ihn, also ich habe mich mit ihm unterhalten und er war skurril. Wirklich skurril teilweise, aber wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Also,
ja, so.
Echt abgefahrener Typ einfach mit immer seinen roten Schuhen und auch mit diesem. Die japanischen Teehaus da in der Nähe vom Roten Baum, da eins und in Timmendorf am Strand, glaube ich. Ne?
Ja, das hat aber auf jeden Fall auch so das Bild des HSV geprägt. Ne? Also da gab es ja auch immer so ein bisschen so diese Schickimicki, oder dass es so ein bisschen der Schickimicki-Verein ist. Ne? Und das heftete dem HSV so in diesen Jahren ja auch so ein bisschen an, immer so ein bisschen, fand ich. Genau.
Und dann 1998 dann ja eigentlich der Aufbruch in eine neue Zeit mit dem Neubau des Volksparkstadions.
Richtig.
Was dann 1999
ja.
gegen, weißt du, gegen wen es das erste Spiel war?
Ah, ich meine Hertha, oder? Nee. Auf jeden Fall weiß
Montpellier.
Montpellier. Ich weiß, dass auf jeden Fall ein Spiel auch ganz am Anfang war gegen Hertha, wo Roy Preger getroffen hat, das weiß ich.
Ja, das war das erste Bundesligaspiel, glaube ich.
Ach so, ja.
Aber das erste, also wir hatten UEFA Cup, glaube ich, damals. Und spielten die ersten Runden noch in Lübeck, unter anderem gegen Istanbul und ich glaube Basel, ich weiß nicht mehr genau, an der Lohmühle. Und dann war das Finale des UEFA Cups zu Hause gegen Montpellier, was wir dann, ich glaube,
Stimmt.
3-0 im Elfmeterschießen verloren haben
Ja,
oder so.
aber einmal haben wir doch den UEFA Cup gewonnen,
Wir haben
oder?
den UEFA Cup 2006 in Valencia gewonnen.
Ah, das war später, ja, richtig. Und dann haben wir nochmal so ein, ich
Und
weiß nicht
vorher
wie.
haben wir, glaube ich, auch einmal gewonnen. Ich glaube, wir haben ihn zweimal gewonnen im WeCup, aber
Ja,
war
da war.
2006 oder 2005
Ja.
oder 2006 in Valencia, war ich auch in
Ja.
Valencia vor Ort. Das war auch sehr geil.
Oh ja, das habe ich auch verfolgt damals, ja, ich weiß das noch. Das war auch geil, ja, das stimmt. Geiles Erlebnis. Ja.
Das stimmt. Ja, Gründung Supporters Club hatten wir schon gesagt, 93. Ne? Ganz, also für mich natürlich auch eine ganz, ganz wichtige
Ja.
Geschichte, auch glaube auch für den HSV insgesamt eine wichtige Geschichte. Die Kurve, die Fankultur wurde ein bisschen organisiert. Dadurch haben wir es natürlich auch
Ja.
geschafft, dass wir eine homogene Kurve haben, wo es dann auch eben keine diese ganze rechtsradikale Geschichte rund ums Stadion, die es ja immer gab und so. Das wurde dadurch auch ein bisschen ausgemerzt so, und was auch sehr wichtig ist, finde ich. Und ja. Die
Ich
90er
kann
waren schon so ein Jahrzehnt auch des Aufbruchs dann, ne? Also wo
genau.
es dann auch in so eine gute Zeit überging, die wir dann in den 2000ern ja auch ein Jahrzehnt hatten.
Ja, das habe ich ja nun auch. Ich weiß noch, dass ich dann, ich weiß, glaube ich, 2003 oder 2004 war ich dann das erste Mal sozusagen im neuen Stadion und kann mich erinnern, dass das völlig, also das, was ich damals so im alten Volkspark aufgeschnappt habe, das ist völlig anderes, in einer völlig anderen Welt war ich. Dieses organisierte, die Stimmung, man hat die Fangruppierungen gesehen, man hat viel mehr Banner gesehen, das weiß
Und es
ich
war ja
auch
auch
noch.
immer voll. Ich meine, man hat damals ein 57.000er-Zuschauerstadion gebaut und hat gedacht, was wollen wir denn mit so viel Zuschauern? Wir haben einen Schnitt von, ich weiß nicht, 20.000 gehabt oder so davor. Und es ging sofort von den 20 auf 40.000er Schnitt hoch. Und
Ja.
dann kam natürlich der WM-Hype. Aber die 2000er, wenn das den Zuhörern gefallen hat, können wir die 2000er ja immer noch mal anders besprechen.
Oh, unbedingt. Dann können wir anfangen. Dann fangen wir an mit dem 4:4, würde ich sagen. Und dem
Genau,
Fliegen und
zum
dem fliegenden
Beispiel.
HSV-Sitzkissen.
Ja, das war geil,
Das war geil, ja. Ich meine,
das
ich
war.
könnte rein theoretisch auch was zu den 80ern sagen. Da habe ich auch nur ein bisschen mitgekriegt, aber ja, die habe ich das, da war ich, wie gesagt, ich war Kind, aber ich definitiv schon ganz früh sozialisiert als HSV-Fan. Also ich hatte das Glück, dass mein Fußballfreund, der war irgendwie HSV-Fan und der hat mich damit angesteckt und ja, und dann blieb das, ne? Und ein Leben
Ja,
lang
perfekt.
quasi. Genau.
Das wird man nicht wieder los.
So ist es. Also auch allein die Raute, das Emblem, das hat sich so eingeprägt, das ist ja unglaublich, finde
Das
ich
schönste
immer.
Vereinswappen der Welt und ist einer der ganz
Absolut.
wenigen, die
Absolut.
ohne Buchstaben oder andere Hinweise auskommen. Ne? Also ich habe das ja mal
Absolut.
irgendwann vor Jahren in der Supporters News geschrieben, dass das einzige Vereinswappen wäre, was ohne Buchstaben auskommt. Und ist natürlich falsch. In der NFL kommt fast jedes Vereinswappen ohne Buchstaben aus, zum Beispiel. Aber da hat, keine Ahnung, dann eben die Jaguars haben Jaguar als Logo, als Wappentier, die Dolphins und Delfin und die Buccaneers irgendwie eine Totenkopfflagge. Also da gibt es dann deutliche Hinweise, die es ja bei uns eigentlich nicht gibt. Und deswegen, das macht das Vereinswappen einfach auch brutal besonders. Ne? Und es ist einfach
Ja,
für
in seiner
mich das Schönste.
Schlichtheit, das ist halt schlicht, aber voll effektiv. So, das sagen auch,
Genau, ja.
ich hab's halt auch in meinem Stream und so. Und wenn ich dann ausländische Gäste habe, die sagen, what's this? Also die kennen das Zeichen ja nicht und die denken, was ist das geil, also wie geil, das ist so effektiv, ne? Das sticht halt so raus. Und die sind ja völlig unbefangen sozusagen. Die haben ja irgendwie keinen Fußballblick drauf. Und die sagen dann auch immer, das sieht geil aus. Und ja. Das kann ich nur unterstreichen. Genau.
Das sehe ich auch so.
Ja, und wir treffen uns gerne mal im Stadion und dann vielleicht für einen
Ja, gerne.
2000er-Talk.
Also für einen 2000er-Talk würde ich auf jeden Fall zur Verfügung stehen.
Super, das hören wir gerne.
Da sind dann auch deutlich mehr Erinnerungen einfach, weil das war dann
Ja.
wirklich auch so eine aktive Zeit, wo ich sehr, sehr viel unterwegs war beim HSV. Auch Europacup-Spiele, gut, die fingen dann ja erst ein bisschen später an, Mitte der 2000er. Aber ja,
Ja, ich würde.
das war eine geile Zeit.
Ich würde auch gerne noch mal über die Ruud van Nistelrooy-Zeit reden. Also die hat mich auch unheimlich geflasht, fand ich.
Ja, ich habe von dem habe ich tatsächlich ein Fanshop-Trikot, aber von ihm persönlich unterschrieben.
Da kann ich vielleicht noch kurz erwähnen, ich war mal mit einer Schulklasse auf Klassenfahrt in Hamburg und zu 80%, also 80% hat gar kein Interesse am Fußball und der Rest war Werder-Fan. Und ich so, ja, wir machen eine Stadionführung beim HSV, aber da müsst ihr jetzt durch. Oh, und ich weiß nicht, was, also scheiße, was wollt das denn? Ich mit der Schulklasse dahin, wir die Führung gemacht, war alles soweit okay, also hat die jetzt nicht total vom Hocker gerissen, aber haben es mitgemacht. Und dann kam der Spruch, so, ja, und in einer halben Stunde kommen übrigens die Spieler, dann könnt ihr unten warten. Dann kamen sie alle an mit ihren Autos, ne, Westermann, Paulo Guerrero, Tuchowski, Marcel Janssen damals noch und Ruud van Nistelrooy und Heung-Min Song übrigens auch noch. Und ich hatte ich hatte noch eine Schülerin aus Taiwan oder Vietnam, ich weiß es nicht mehr. Aber die kannte auch Heung-Min Song schon und dann war aber Holland in Not, also Fotos machen, Selfies machen und ich weiß nicht. Und ja, dann waren die so geflasht und wollten da unbedingt beim Training bleiben und wollten nicht mehr weg. Fand das so geil. Und haben noch Jahre später gesagt, das war so geil, die Leute da, die Fotos, ich habe die Fotos noch. Und ja, so hat man sie dann gekriegt. Ne?
Ja, cool. Sehr, sehr geil, ja. So geht das. So muss man die Leute zum
Haus machen. So muss man das machen, ja. Genau. Ja, das sind doch schöne Erinnerungen. Und ich würde jetzt zum Ausklang unseres Gesprächs vielleicht so, ich habe hier so Begriffe Bingo mir aufgeschrieben, paar Dinge nochmal reinwerfen, was du da vielleicht mit assoziierst oder was du dazu sagst. Also das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, also auch absolut für mich in die 90er noch gehört, ist ja Harry die Hummel.
Ja. Harry die Hummel. Das hässlichste Maskottchen,
oder?
Ja, aber es kommt ja wieder so ein bisschen. Ne? Also es gibt ja überall immer wieder Aufkleber, die Ultras haben wieder so ein bisschen für sich entdeckt. Es gab sogar mal eine T-Shirt-Kollektion wieder von so inoffiziellen Merchandise, wo Harry die Hummel drauf war. Ich verstehe immer noch nicht, also ja klar, Hummel, Hummel, Mors, Mors, aber wie man da auf so ein gelbes Insekt kommt beim HSV, habe ich immer noch nicht so richtig verstanden. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen aus, ne?
Ja, das ist so ein bisschen auch dieses Skurrile, ne? So was es da auch immer mal gab. Ich glaube, zu der Zeit war auch Carlo von Tiedemann noch Stadionsprecher, oder?
Ja, ja, total legendär, Carlo von Tiedemann, der.
Und ja. Und ab und zu der von der Tagesschau auch, ne? Der William Wieben oder wie der heißt, der war doch auch ab und zu da, meine ich.
Ja, nee, Joe Brauner. Ne? Carlo von Tiedemann, Joe Brauner, auch großer HSV-Fan, ja. Genau, aber Carlo von Tiedemann, legendär.
Genau. Legendär. Dann, was ich noch aufgeschrieben habe, das, was mir auch absolut immer noch so, was ich auch völlig mit den 90ern verbinde, ist diese Zeit, wo wir gar keinen Trikotsponsor hatten, wo nur diese HSV-Buchstaben so ein bisschen schräg und irgendwie überhaupt nicht richtig zugeordnet, irgendwie so total irgendwie so hingeklatscht.
Großer Skandal eigentlich. Ja. Das war ja ein Riesenskandal damals. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das war ja TV Spielfilm, war ja Trikotsponsor. 96 oder so. Und die sind dann kurz vor Saisonende, haben sie gesagt, weil der HSV so schlecht performt, möchten die hier kein Negativ-Image und haben den Schriftzug von der Brust genommen. Genau. Und daraufhin wurde dann HSV auf die Brust gemacht. Und genau, das ist auch so ein Punkt, den hatte ich mir vorhin auch nochmal irgendwie notiert. Und das ist, da war ich so sauer. Ich habe mir nie wieder eine Zeitung von denen gekauft. Deswegen sind die auch pleite, weil ich mir nie wieder eine Zeitung von denen gekauft habe.
Richtig.
So, damit das mal klar ist, also einmal klargestellt. Ja. Und ich war auch so sauer, dass die dann ja 2001 oder so wieder einen Sponsoringvertrag beim HSV gekriegt haben für einen.
Ja.
Da stand dann ja wieder TV-Spielfilm auf der Brust. Mhm. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Also das fand ich wirklich richtig scheiße.
Ich weiß nur, dass ich tatsächlich, bevor TV-Spielfilm Sponsor wurde, dass ich die Zeitung immer hatte. Also, dass ich die tatsächlich gelesen, also, dass wir die als, das war quasi für mich die Ablösung der Hör zu. Also, Hör zu war für mich 80er und dann gab es die TV-Spielfilm, ne? Und genau. Erst und fand ich das eigentlich gut.
Genau, ja, gut, das war total, weil das ein ganz neues Konzept einer Fernsehzeitung gefühlt auch irgendwie damals so.
Absolut,
ja. Aber dann gab es ja, genau, dann war die Saison zu Ende und dann haben sie die Vorbereitung wieder mit den TV-Spielfilm-Trikots gemacht. Die dann aber nur in den Testspielen zum Einsatz kam und dann kam Hyundai als neuer Sponsor und hat TV-Spielfilm abgelöst. Und also mit diesen, die Trikots gab es dann auch sogar zu kaufen, aber es wurde nie ein Pflichtspiel damit gemacht. Dann kam Hyundai auf die Trikots.
Mhm.
Genau.
Aber so ein Trikot hast du nicht mehr mit den HSV-Buchstaben, oder?
Nee, das gab es auch nicht zu kaufen so.
Da gibt es nur auf dem Schwarzmarkt wahrscheinlich.
Also ich glaube, wenn das jemand findet, der das dann als im Spiel getragenes Trikot hat,
ja.
Weil anders gab es das meines Wissens gar nicht, dann gibst du da eine gute vierstellige Summe für aus, wenn du es haben willst, glaube ich. Da hört bei mir dann auch die Liebe auf.
Ja, das glaube ich. Das ist irgendwo ist auf dem Schluss. Aber das Schab-Trikot war ja auch noch Anfang der 90er. Das ist ja auch noch sehr markant. Ja. Ich habe sogar eins noch. Ich glaube, das war aber... Ja, die passen mir überhaupt nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Die kann ich mir übers Bein ziehen.
Ja, ich habe mir vor 2 Jahren, glaube ich, eins gekauft. Das habe ich bei so einem italienischen Händler gefunden.
Ja.
Das ist für mich das schönste Trikot, was wir jemals hatten. Der Trikotsatz 90-91. Da gab es das in Weiß und das hatte über die Schultern so rot-blau-rote Streifen.
Ja.
Und genau. Das gleiche gab es in Blau mit rot, weiß-rot-weißen Streifen. Und das habe ich, das Blaue, habe ich vor, ich glaube, 2 Jahren beim Händler in Italien gefunden, auch in meiner Größe, in einem Zustand wie aus dem Fanshop, wirklich sensationell.
Mhm.
Und ich glaube, da habe ich 240 Euro für ausgegeben oder so. Das ist dann schon, das war auch sehr an der Grenze.
Aber, ja, aber manchmal
das,
musste
das war immer mein Trikot,
ja.
Was ich haben musste, so. Die Schab-Trikots sind sowieso für mich die schönsten Trikots, also von alle Schab-Trikots die schönsten, die wir eigentlich in der Geschichte hatten. So.
Ja, schlicht, aber effektiv.
Hm. Ja, und also einfach auch so geile Designs. So finde ich dieses andere, was da mit Sharp U-Cam auch noch kam, mit diesen 3 großen Streifen über die Schultern. Da gab es so geile Dinger. Die fand ich alle richtig gut. Ja.
Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist tatsächlich, das hätten wir eben bei unseren Anekdoten, als wir eben so ein bisschen, kannst du dich daran noch erinnern, in dieser Kategorie wären, aber ich bin da nochmal wieder beim Ritchie, aber kannst du dich noch erinnern, dass er mal im Sturm gespielt hat?
In Rostock, ne?
In Rostock, ja. Das weiß ich
oder
auch noch.
Ist er da eingewechselt worden oder ist dann ein anderer Torwart eingewechselt worden? Er hat einfach ein anderes Trikot gekriegt und ist dann aus dem Tor raus, weiß ich gar nicht mehr genau.
Die müssen ja einen Feldspieler ausgewechselt haben, oder?
Die müssen einen Feldspieler ausgewechselt haben, um einen Ersatztorwart einzuwechseln und Ritchie Handschuhe aus, anderes Trikot an und.
So war es auch, genau.
Und raus aus dem Tor quasi.
Da weiß ich noch, dass Hermann Rieger hinten, das haben sie übertragen damals, irgendwie so mit Panzertape nicht, so mit, wie nennen wir das, Malerkit hier, so, ne, weißt du
nicht. So mit so einem Tape hat er irgendwie dann
eine Nummer draufgeschrieben und ab in den Sturm. Das fand ich auch sehr skurril, die Nummer. Hab mal gehört, dass Magath da irgendwie im Protest irgendwie, der war ja schon immer so ein bisschen rebellisch. Ne? Der wollte irgendwie ein Signal gegen den DFB damals senden, damit irgendwas habe ich da mal gehört. Das auf jeden Fall.
Den Hintergrund weiß ich nicht mehr genau. Ich erinnere nur irgendwie, dass sie halt so wenig Spieler hatten und ich glaube dann keinen nachnominieren konnten oder irgendwie sowas.
Ja. Dann würde ich nochmal auf die Trainer kommen. Also wir hatten ja so schon so ein paar Gerd Volker Schock, das ist wie bei Pralia vorhin. So, das sind so Namen, die sind mir so absolut hier oben präsent, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, ja, was ist eigentlich mit Gerd, was ist aus Gerd Volker Schock geworden? Dann haben wir Egon Cordes, der habe ich auch nie wieder irgendwas von gehört. Und Ralf Scheer haben wir dann noch. Gut, Benno Müllmann hat, glaube ich, dann auch noch Bielefeld, glaube ich, trainiert.
Ja.
Aber wer von diesen Trainern oder wo hast du einen Trainer gesehen, der gab es da überhaupt jemanden, der, wo du gesagt hast, der macht einen guten Job und der könnte es packen? Also ich dachte,
gibt's einen. Auf jeden Fall Frank Pagelsdorf. So, also der dann ja auch 5 Jahre, glaube ich, bei uns war.
Das ist ja für den HSV eine gute Zeit.
Ja, ich glaube, es gab, ich wüsste gar nicht, wer, also vor ihm nur Ernst Happel oder so und danach gar keinen, der so lange da war und mit dem wir auch kontinuierlich besser wurden, in die Champions League eingezogen sind. Legendäre Spiele gegen Juventus Turin hatten wir eben schon, der uns wirklich aus dem tristen Mittelmaß geholt hat bis hin zum 3. Platz dann in der Saison 99, 2000. Das war schon eine geile Zeit. Unter Pagelsdorf. Ne? Und das im Zuge dessen, ja, auch der Abriss des Volksparks, wo er dann irgendwie den Klassenerhalt geschafft hat nach seiner ersten Saison. Und dann sah man auch so ihn so Tränen überströmt im Volksparkstadion.
Ja, richtig, ja. Schöne Zeiten. Auf jeden Fall,
Auf jeden
ja,
Fall.
wir haben jetzt einiges gehört. Es gab Schönes, es gab aber auch viel Tristesse. Aber ja, wie siehst du das denn im Vergleich, diese Zeit damals zu der heutigen Zeit? Eigentlich ist es ja, wenn man es jetzt mal rein von den Statistiken, von den Daten nimmt, wir haben ja die Realität heißt ja Elversberg zum Beispiel, zweite Liga, jetzt schon im sechsten Jahr, aber eigentlich ist es ja irgendwie gefühlt, ist das Stadion immer wieder voll, die Stimmung ist top. Und damals hat man da eben, wie gesagt, war man in der ersten Liga, hat zeitweilig sogar europäisch gespielt und trotzdem waren eben dann auch nur manchmal 10, 20.000 Leute im Stadion. Und ja, eigentlich ist es ja irgendwie doch ein bisschen skurril, finde ich, weil sportlich gesehen ist es ja bei weitem nicht so.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde ja immer, also beim Fußball hat mich noch nie die Qualität gepackt. Also, nicht falsch verstehen, ich liebe guten Fußball, aber es packt mich immer viel mehr die Spannung als das fußballerische Können. Und wenn ich wirklich irgendwo mitfiebern kann. Also, ich gucke lieber. Keine Ahnung, HSV gegen, weiß ich jetzt nicht, Rot-Weiß Essen im Pokal, wo ich mitfieber bis zum Ende, als mir jetzt irgendwie Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der Champions League anzugucken, wo mir die Vereine völlig scheißegal sind. Ja, guter Fußball gucke ich mir dann gerne an, aber wenn ich keine Zeit habe, gucke ich es halt auch nicht. Für den HSV würde ich mir die Zeit halt nehmen und auch für ein spannendes Spiel. Ich habe dann auch sehr, sehr gerne. Jetzt Pokal liebe ich total zu gucken, auch in der Konferenz, die Überraschungen und so. Ich bin immer mehr derjenige, der gerne ein spannendes Spiel sieht oder mitfiebert, wo die Qualität einfach, die muss für mich gar nicht so hoch sein. Womit ich nicht sagen will, dass ich mit der zweiten Liga zufrieden bin, das bin ich überhaupt nicht. Der HSV gehört für mich in die erste Bundesliga und da muss er wieder hin, so schnell wie möglich. Und da muss er alles für tun. Tatsächlich habe ich aber trotzdem aktuell sehr, sehr viel Spaß, wenn ich ins Stadion gehe, weil wir einfach immer, es ist halt immer was los. Es wird ja nicht langweilig. Und so ein 5:3 gegen Schalke, ich bin an dem Tag tatsächlich aus dem Urlaub gekommen und bin vom Flughafen direkt ins Stadion meiner Familie und das
Ja,
war schon abgefahren. Und dann
das
siehst du so ein
stimmt.
Spiel und mit 57.000 Leuten laut und am ausverkauften Dach da, das ist schon unfassbar. Das ist schon geiler. Also das ist schon geil. Und da gibt es nicht viel, was mich mehr vom Hockerhaus reißen würde. Und wenn ich dann sage, okay, dann bin ich in der ersten Bundesliga und spiele gegen Bayern München und kriege vielleicht 3:0 auf den Sack, was noch super wäre, aber dann gucke ich aber dreimal lieber 5:3 gegen Schalke zu Hause.
Kannst du dich denn auch mit diesem, was Walter jetzt auch in der PK, glaube ich, oder in der letzten gesagt hat, damit identifizieren, dass er sagt so, ja, letztlich ist es egal, Hauptsache wir schießen ein Tor mehr, sozusagen auch, also quasi auch so nach dem Motto, ja gut, wir akzeptieren das, dass wir drei oder vier gegen oder zwei oder drei Gegentore kriegen, wir schießen sowieso mehr. Also ich bin
Also
da immer so ein
erstmal,
bisschen zwiegespalten.
das verstehe ich total, ich auch. Erstmal glaube ich aber nicht, dass Walter das wirklich ernst meint. Ich glaube, Walter ist manchmal einfach, er kommt ja auch immer so arrogant rüber, aber ich meine, wenn die Leute ihn darauf ansprechen, er ist alles andere als zufrieden, wenn wir in Essen drei Gegentore kriegen. Da bin ich mir 100% sicher, dass ihn das richtig wurmt. So, und die Journalisten, wenn die dann natürlich sagen, hier, Walter, sind Sie damit zufrieden, dann ist er halt so ein Typ, der dann sagt, weißt du was, wir haben hier gewonnen, was willst du eigentlich? Obwohl er tatsächlich total unzufrieden ist, davon bin ich fest überzeugt. So. Ich glaube nicht, dass er einfach zufrieden ist, wenn er gewinnt. Aber weißt du, das ist ja, was dann von außen kommt, ist ja auch immer wieder das Gleiche. Ne? Gewinnen wir irgendwie, keine Ahnung, 4:3, dann sagen sie alle, das ist irgendwie, ne? Und so viel Gegentore und keine Ahnung. Und wenn du dann irgendwie 4:0 gewinnst, dann sagen sie alle, ja, ist auch scheißegal, wie hoch, Hauptsache gewinnen. Am Ende zählen hier nur die Ergebnisse, um aufzusteigen. Ja, aber wenn nur die Ergebnisse zählen, dann zählen auch ein 4:3 in Essen als Ergebnis, oder nicht? Also, ne, das finde ich dann immer so ein bisschen, ne, viele legen sich das auch so aus, wie sie es brauchen. Ich persönlich finde, ich freue mich, wenn wir gewinnen. Und im Pokal muss man auch ehrlicherweise sagen, wir haben es, ich glaube, zwischen zweiter und dritter Liga gab es, glaube ich, 5 Spiele, von denen nur 2 der Zweitligist gewinnen konnte. Mhm. Wir haben irgendwie gesehen, dass die Bundesligisten wie Bremen, wie Darmstadt und so weiter, ja. Bei unterklassigen Vereinen teilweise, ich meine, Darmstadt 3-0 gegen Viertligisten verloren und so. Und trotzdem sagt das noch gar nichts über die Saison aus, ob die jetzt eine gute oder schlechte Saison spielen. Das gleiche gilt bei Bremen. Der Pokal ist einfach anders. Mhm. Und damit will ich nicht gut reden, dass wir 3 Gegentore in Essen kriegen und 3-mal eine Führung verspielen. Damit, das finde ich richtig scheiße. Und war auch echt genervt im Stadion. Ich bin aber weiterhin davon überzeugt, dass genau daran auch gearbeitet wird und dass das besser wird in Zukunft. Mhm. Und am Ende bin ich auch ehrlich, wenn ich nach dem 4-3 aus dem Stadion gehe, dann hatte ich wahrscheinlich einen geileren Fußballabend, als wenn ich auch im 1-0 aus dem Stadion gehe.
Ja, das ist richtig. Ich muss mal ein bisschen an Hüb Stevens denken, ne? So die Null muss stehen. Also wir hatten, das ist ja immer so ein bisschen so, für mich ist das immer, es zerreißt mich manchmal ein bisschen, weil ich sehne mich tatsächlich, ich sag das auch so nach einem sportlichen Erfolg mal wieder. Wir sind immer so nah dran und dieses ewige Scheitern eigentlich, was ja so ein bisschen, was wir jetzt wieder hatten mit der Relegation und so weiter. Und ich möchte einfach auch überhaupt nicht mehr in dieser zweiten Liga. Also für mich ist das jetzt genug. Also auch wenn ich weiß, eigentlich weiß ich in der ersten Liga, ja gut, wenn Leverkusen und der Dosenverein, ja, und Bayern kommen, dann wird es wahrscheinlich nicht viel zu holen sein. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, ja, irgendwann muss man ja auch mal wieder in diese Sphären kommen und selbst wenn man dann irgendwie ein paar Jahre erstmal irgendwo rumdümpelt, aber warum soll man dann nicht irgendwie das Modell Union Berlin von unten dann irgendwie plötzlich wieder hochkommen können? Also das ist ja alles möglich, man muss einfach gute Entscheidungen treffen, aber also für mich ist das schon richtig. Für mich ist das irgendwie schon, also zerreißt mich immer so ein bisschen, weil also ich habe schon tatsächlich diese Sehnsucht danach, dass, weil viele Fans empfinde ich immer so, die haben sich schon so ein bisschen so arrangiert mit dieser zweiten Liga und ist doch geil, das Stadion ist voll und ich kenne halt auch sehr viele auch eingefleischte HSV-Fans, die bringen mich fast so ein bisschen so aus der Fassung manchmal, wenn die dann sagen, ja, ist doch alles geil und selbst wenn wir nicht aufsteigen nächstes Jahr, dann geht's halt weiter und so.
Also ich finde schon, ja, wenn wir nicht aufsteigen, dann geht es halt weiter. Das sehe ich auch so, aber ja, alles geil ist dann nicht. Und ich glaube, und das merke ich auch in meinem persönlichen Umfeld, also ich habe immer, wenn ich eine Entwicklung sehe beim HSV, dann kann ich damit leben, wenn der sportliche Erfolg oder das Saisonziel auch mal knapp verfehlt wird, wie es jetzt die letzten 2 Jahre war. Ich finde, viele tun immer so, als hätten wir das mit Pauken und Trompeten verfehlt, aber das haben wir halt nicht.
Ja, das ist auch
sehr, sehr knapp verfehlt. Und dann ist das für mich so ein Punkt, wo ich damit leben kann. Aber ich glaube, und das merke ich in meinem persönlichen Umfeld, dass bei den Leuten die Zündschnur ein bisschen kürzer wird. Also dass die Leute werden ungeduldiger. Die wollen jetzt auch unbedingt diesen Erfolg. Und das kann ich auch für mich sagen. Ich hätte wahrscheinlich letztes Jahr, hätte ich wahrscheinlich gesagt, puh, Glück gehabt, Hauptsache gewonnen, der Rest ist egal, Mund abwischen weiter, wie in Essen jetzt. Jetzt stand ich im Stadion und war richtig schwer genervt und war auf dem Rückweg, hatten wir gewonnen und ich hatte trotzdem keine große Siegeslaune oder so, sondern ich bin da hingefahren und gedacht, alter Schwede, ey, sowas darf dir aber nicht passieren. Da muss der HSV abgeklärter werden. Auch wenn das in Essen für mich jetzt keine Gegentore, die taktische Gründe hatten, sondern da haben für mich einfach in den entscheidenden Momenten einige Spieler einfach nicht das geleistet, was sie hätten leisten müssen, in meinen Augen. Aber ich glaube, dass, und das vielleicht hat es auch Sandhausen mit mir gemacht, also ich war ja auch in Sandhausen, diese 3, 4, 5 Minuten, in denen man sich sicher war, dass man aufsteigt und in denen eigentlich klar war, dass man das endlich dieses Ziel erreicht hat, und dann da aus allen Wolken gehoben zu werden, das war nicht so schön. Und das würde ich jetzt muss ich jetzt einfach mal diesen Aufstieg erleben. Geht gar nicht anders. Und das ist mir auch, ich bin sehr, sehr froh, dass wir endlich eine gewisse Kontinuität beim HSV haben, dass wir mal über 3, 4 Jahre den gleichen Sportchef haben, jetzt das dritte Jahr mit dem gleichen Trainer gehen. Auch wenn es möglicherweise bessere Trainer gibt, auch wenn es möglicherweise bessere Sportchefs gibt. Aber ich glaube, wenn du einen guten Trainer und einen guten Sportchef hast, dann geht es am Ende des Tages nur über eine gewisse Kontinuität, weil ja auch jeder immer seinen Kader so zusammenstellt, wie er Fußball spielen lassen möchte. Und für mich war es einer der wesentlichen Punkte, dass wir damals abgestiegen sind, weil wir gefühlt jedes halbe Jahr einen neuen Trainer hatten, der dazu auch noch eine neue Spielidee hatte. Und ja, dann hatten wir großartige Kicker, ja, wie beispielsweise ein Kostic, der ja, überhaupt nicht mehr in das System passte. Der war ja nicht schlecht, Nee. Aber das System war einfach nicht passend für diesen Spielertypen. Und dann kannst du eben seine Stärken nicht ausspielen. Und das ist nur eins von sehr, sehr vielen Beispielen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir eine Kontinuität haben. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass die auch zum Erfolg führen wird.
Hoffentlich kurzfristig.
Ja, also, das muss, also ich glaube tatsächlich auch, dass das jetzt der letzte Schuss ist, wenn das nicht, wenn der nicht sitzt.
Ja.
Wenn natürlich wieder mit einer Rekordpunktzahl, mit der du in 99 oder 100 Fällen aufgestiegen hast, nicht wieder mal irgendwie nicht aufsteigst, warum auch immer, keine Ahnung, dann muss man das auch irgendwie natürlich sachlich bewerten. Mhm. Aber ich glaube, wenn du dieses Jahr nicht aufsteigst, dann wird es einen Umbruch geben und den wird es auch geben müssen.
Das denke ich auch.
Ich dann, ja, auch überzeugt und umso mehr hoffe ich, dass wir es schaffen.
Das ist, hoffe ich natürlich genauso wie du. Und ich muss auch sagen, also das, was du da gesagt hast, spricht mir auch ein bisschen aus dem Herzen, weil ich muss mir auch mal sehr viel anhören natürlich. So als HSV-Fan muss man sich gerade hier in der Gegend und bei den vielen Fans anderer Vereine immer dann, da, es bleibt eigentlich am Ende immer nur, ja, Relegation wieder nicht geschafft. Aber es guckt keiner zum Beispiel darauf, was das eigentlich für eine Saison war. Eigentlich war es eine super Saison eigentlich, ne? Und es dann hat ausgerechnet zwei andere Vereine wie Darmstadt und Heidenheim da so, ja, so überperformen, ist natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen, aber auch wieder irgendwo ein bisschen typisch HSV. Aber das bleibt immer so ein bisschen zurück. Und den Leuten dann zu sagen, ja, aber guck doch mal her, also wir haben uns doch auf jeden Fall verbessert, das bleibt irgendwie nicht so. Es ist dann auch in der medialen Welt merkt man ja auch immer so ein bisschen, wird ja immer dieses HSV-Fettnäpfchen, so Pechmariechen, sage ich mal, immer so ein bisschen gespielt, finde ich. Und das tut mir am meisten immer so ein bisschen weh.
Ja, aber du bist im Moment tatsächlich in der Lage, ich glaube, was wir von 2000, ich sag mal, 12 bis 2018 erlebt haben, war halt auch einfach selbstgemachte, ja, Dummheit, selbstgemachtes, also das haben wir, da haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte und sind vollkommen zu Recht abgestiegen und waren auch, also jede Woche ein neues Fettnäpfchen von, keine Ahnung, verlorenen Rucksäcken und das nicht alles. Ja. Und ich finde, seit der zweiten Liga arbeiten wir eigentlich kontinuierlich dran, dass wir wieder ein seriöser Verein sind. Also wir sind finanziell auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich. Wir sind sportlich, haben wir uns mehr als nur stabilisiert. Ich finde, wir verbessern uns jedes Jahr, auch wenn es nur sehr, sehr kleine Schritte sind und ich gerne mal einen größeren dazwischen hätte, sind wir stabiler geworden. Und das fand ich dieses Jahr beeindruckend, konnten die Leistungsträger wieder alle halten, ob es ein Glatzel, ein Reis oder ein Heuer Fernandes war, ein Meffert, ein Schonlau. Die konnten alle gehalten werden. Wir haben eine Saison gespielt, mit der, ich glaube, 24 von 25 Mal ist man mit 66 Punkten direkt hochgegangen. In den letzten 5 Jahren, glaube ich, 4 Mal als Meister. Und wenn wir die 66 Punkte erreichen, dann reicht es halt für eine Relegation gegen eine Mannschaft, die in der Rückrunde Tabellenachter war, glaube ich, ne? Stuttgart, also keine Ahnung, in der Bundesliga, wo du dann einfach auch natürlich keine Chance siehst nach 6 Jahren oder 5 Jahren zweiten Liga. So, das ist natürlich auch klar. Und das ist aktuell ist es so ein bisschen Pech, wofür wir aber nicht viel können. Und auch das muss ich nochmal sagen, wenn man in Regensburg rechtzeitig abpfeift, dann steigen wir auf. Und dann hast du genau die gleiche Saison gespielt, aber sie wäre ein Erfolg gewesen und jetzt ist sie ein peinlicher Misserfolg. Und da gehe ich
nicht
mit. Die Betrachtungsweise geht mir einfach viel zu kurz. Du kannst nicht sagen, wenn man in Regensburg früher abpfeift, dann haben wir eine super Saison gespielt, weil wir sind direkt aufgestiegen. Und wenn du in Regensburg 3 Minuten länger spielen lassen, dann war die Saison für den Arsch und wir waren nicht erfolgreich. Und da gehe ich nicht mit.
Ja.
Das, was wir geleistet haben, war eine gute Saison.
Das sehe ich auch
so. Aufstieg verdient gehabt hätte.
So. Ja, dann bleibt mir jetzt zum Ende nur vielleicht noch der Ausblick. Erstmal die Frage, bist du denn Samstag im Stadion?
Ja, bin ich ja tatsächlich. Also es ist natürlich, bei uns fängt jetzt ein kleiner Schulmarathon an. Also
Ja.
die Ferien sind ja zu Ende, haben wir ja vorhin schon mal, war das glaube ich ein Vorgespräch, aber allerdings ne, besprochen. Das heißt, morgen muss meine große Tochter das erste Mal zur Schule wieder aufs Gymnasium. Am Freitag kommt meine kleine Tochter dann auf ihre weiterführende Schule. Und am Samstag haben wir in der Familie noch eine Einschulung. So, und
Ja.
als wenn dann, also ich war nie ein großer Freund der Schule. Die Schule und ich waren immer, standen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und wenn ich das dann überstanden habe, dann darf ich auch Samstagabend auf den HSV als Belohnung quasi.
Und dann möchte ich natürlich noch wissen, wovon du ausgehst, also oder beziehungsweise was du hoffst oder was dein Tipp ist.
Also, was ich hoffe, ist, dass wir unser Abwehrverhalten in den Griff kriegen und mal ein Spiel haben, in dem wir höchstens ein Gegentor kassieren und dass wir natürlich mit 3 Punkten nach Hause fahren. Das wäre ein nächstes Ausrufezeichen, wenn wir gegen beide Absteiger in den ersten 3 Spielen gewonnen hätten. Das wäre schon geil.
Auf jeden Fall. Ich kann es leider nicht sehen. Also es wird das erste, also einzige HSV-Spiel sein, hoffe ich, in der Saison, das ich nicht sehen werde, weil ich zeitgleich auf einer Bühne stehe und Musik mache. Deswegen kann ich, aber ich habe schon überlegt, ob ich mir so einen Laptop hinstelle, weißt du so, und dann dass die Partie dann irgendwie so bei Sky verfolge. Oder mir das flüstern
Ja.
lasse, mal gucken. Ja, ich hoffe das
Ja,
natürlich
nee.
auch. Genau.
Live-Ticker irgendwie, das geht dann ja auch, ne? Aber
Ja.
ja, und auch da muss man ja auch mal, auch da mal, vielleicht haben wir noch die 2 Minuten. Ich
Sicher.
verquatsche mich dann immer gerne ein bisschen, aber
Gerne.
auch da muss man ja mal sagen, als die Saison angepfiffen wurde und es hieß, Schonlau ist verletzt, Reis ist verletzt, Meffert hat die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht, keine Ahnung. Dann hast du, das gehst ins erste Saisonspiel mit einer Viererkette, von denen 3 Spieler wahrscheinlich, also Muheim auch verletzt, von den 3 Spielern wahrscheinlich keinen Stamm spielen. Und dann hieß es ja auch in allen Diskussionen, oh Mann, wie soll das gut gehen und so, das geht bestimmt schief. Und jetzt haben wir gleich so ein schweres Auftaktprogramm mit Schalke, Karlsruhe, Hertha und Essen im Pokal und so, das geht bestimmt schief. So, und jetzt holen wir irgendwie gegen Schalke einen Sieg, kommen in Essen eine Runde weiter und verlieren in Karlsruhe unglücklich in der 95. Minute. Und trotzdem sind irgendwie alle unzufrieden. Und ja, es gibt viele Punkte, die man verbessern kann, aber ich persönlich hatte echt die Befürchtung, dass wir hier nach 2 Spielen vielleicht mit einem Punkt stehen oder so. Oder dass es auch ganz in die Hose gehen kann, weil wenn so viele Leistungsträger, die letztes Jahr Stamm gespielt haben, fehlen, dann ist das halt einfach ein Brett.
Absolut,
Und
ja.
hoffe und glaube auch, wenn dann Sebastian Schonlau, den ich für unverzichtbar halte, wieder fit ist, wenn wir Jonas Meffert wieder auf der 6 stehen haben, und wir dann auch da nachlegen und wenn Meffert mal verletzt ist, auch einen guten Sechser auf der Bank haben, der ihn auch würdig vertreten kann und ihm vielleicht auch ein bisschen Druck macht, dann sehe ich eine Saison, in der wir besser aufgestellt sind als letztes Jahr und dann auch aufsteigen werden.
Ja, also das Schalke-Spiel hat mich auch völlig mitgerissen, das muss ich auch sagen, weil ich bin auch von was anderem ausgegangen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch immer so, das sind eigentlich die Gegner, da hat er es vor eigentlich, oder die hat er eigentlich immer ganz auch gegen Hertha, denke ich, wird's vielleicht auch so sein. Ne, so auf Augenhöhe, aber es ist immer so schwierig. Ich sag mal, Karlsruhe auswärts hatte ich schon schlechteres Gefühl als zu Hause gegen Schalke. Aber auf der anderen Seite, ja, man muss sagen, 4 Punkte, eine Runde weiter im Pokal. Im Grunde kannst du einen Haken hintermachen, es ist alles gut. Und wenn, wie gesagt, ich sehe das auch so mit Schonlau, das ist wirklich, man merkt jetzt wirklich den Wert dieses Spielers, ne, den man immer so ein bisschen, so wie Meffert ja auch, die nicht so im Fokus stehen, aber man merkt einfach, dass sie einfach, die sind einfach, die sind da, ne? So wie Luppi Spörl in den 90ern, der einfach
Genau.
abgeliefert hat, der einfach abgeliefert hat und der da war und der einfach nicht
Genau.
groß auffällt, aber der eben unheimlich für die Stabilität in der Mannschaft sorgt,
Genau,
ne?
das ist der Punkt, ne? Und das ist ja eigentlich gerade für die zentralen Mittelfeldspieler dann auch, die dann vor allen Dingen defensiv agieren, ist das ja auch das Wertvollste. Denn wenn die dir das ganze Spiel nicht auffallen, dann weißt du eigentlich, dass sie ein geiles Spiel gemacht haben.
Ja, dann
Und
hoffen
das
wir
wäre
mal,
gut.
dass
Ja,
das
ich
was
bin
wird.
wirklich guter Dinge. Ich glaube, die Mannschaft. Und deswegen bin ich auch so froh, dass sie zusammengeblieben ist. Ich glaube, die Mannschaft will wirklich auch, die sieht ja auch, was da passiert. Also ich glaube, was in Sandhausen da schon war, ich glaube, wenn das dann gut gegangen wäre, das hätten die ihr Lebtag nicht vergessen und das wollen die beim HSV
Ja,
erleben. So.
das stimmt, ja.
Und das, dann wird Hamburg abgerissen. Also das wird grandios.
Ja. Also da bin ich dann auch definitiv in Hamburg, aber ich bin auch vorher in Hamburg. Also ich weiß noch gar nicht, wann ich das erste Mal nach Hamburg wieder fahren kann, also wann es passt zeitlich. Aber ich hoffe, dass ich auf jeden Fall in diesem Jahr das noch ein, zweimal schaffen werde, zu einem Heimspiel zu fahren. Vielleicht auch nach Hannover. Ich habe hier viele Kollegen in meinem Kollegium, die Hannover-Fans sind. Ja. Und die haben schon gesagt, ja, wenn der HSV da spielt. Und ja, das ist dann
für mich. Nächste Woche schon, ne?
Ja, richtig, ne? Aber das ist bei mir auch schon. Ja, das könnte sogar vielleicht sogar klappen. Das muss ich mal gucken.
Ja, ich schaffe dieses Mal leider nicht nach Hannover, aber
ja.
Mal gucken.
Also von hier aus.
Ich will
also,
irgendwie nach Elversberg, das wäre nochmal ein geiler.
Ja, das, aber ja, wo spielen die? Die spielen doch im
Elversberg-Pool.
Ja? Also nicht in Saarbrücken? Ja. Ah, okay.
Nee, dachte ich auch tatsächlich, aber wie ich jetzt gehört habe, werden die in Elversberg spielen. Sind gegen Rostock nur nach Saarbrücken ausgewichen, weil das Stadion noch nicht fertig war, so wie ich gehört habe. Aber es soll jetzt fertig sein.
Ja, das muss man einmal erlebt haben, Elversberg, oder?
Ich glaube auch, ja. Habe ich auch bei Sandhausen gesagt und da war ich dann am Ende auch dreimal oder so.
Ja, Timo, dann
gut.
Danke ich dir für die Zeit, die du dir genommen hast.
Fast eine Stunde voll geworden.
Mehr als das. Also,
ich weiß.
Ich habe mit dir länger geredet als mit Ole. Soll aber schöne Grüße noch ausrichten von dem Bremer.
Schöne Grüße zurück.
Das mache ich gerne. Und dann danke ich dir. Und meinen Hörern oder unseren Hörern sage ich dann bis zum nächsten Podcast. Da werde ich dann mit dem Ole wieder über die Niederlage des SV Werder Bremen gegen Bayern München und einem Sechserpack von Harry Kane sprechen.
Ja, das werden wir dann auch mal sehen, ob der wirklich so.
Ja, da bin ich mal gespannt. Gut.
Werde ich mir dann Freitagabend wahrscheinlich auch sogar mal angucken.
Genau, ich auch.
Mal schauen. Obwohl hier ist in unserem schönen Buxtehude ist Freitagabend auch Weinfest und vielleicht zieht es mich auch dahin, mal schauen.
Das ist auch immer gut, eine gute Option, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Gut. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Und übrigens, alle, die, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, wenn irgendein Spieler in einem falschen Jahr oder wenn wir irgendwas falsch eingeordnet haben, bitten wir das zu entschuldigen. Wir sind ja kein lebendes Lexikon, aber es sind einfach unsere Erinnerungen gewesen.
Genau.
Super. Okay, dann macht's gut. Ciao, ciao.
Allianz.